Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von nerdpodcast.de hier im freien Feed. Leute, ich schmeiße es gleich am Anfang raus. Denkt bitte daran, unbedingt mal auf nerdpodcast.de auf den Steady-Feed zu gehen. Da könnt ihr nämlich immer noch eine 30-Tage-Probemitgliedschaft abschließen und dann auch mal in den Premium-Feed reinhören. Aber erstmal, Tim, wie geht es dir?
Ja, hallo!
Wie geht es dir?
Mir geht's wunderbar.
Ja. Wunderbar. Gut, ja, auch mit dem neuen Wetter, ja?
Noch geht's ja, ne? Also noch ist ja völlig klar. Ja, ich sitze jetzt hier zwar im Pulli, weil ich gerade mein Fenster auf hatte, musste dann eben gerade prompt zur Aufnahme, wurde unten der Rasenmäher gestartet. Jetzt wird mir wahrscheinlich gleich ein bisschen warm, aber gut, was soll's. Ja, noch ist ja alles im humanen Bereich, noch ist ja kein Grund zu meckern.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das in deinem neuen Dachgeschoss dann wird, ne?
Also, oh, es wird ganz gut, weil wir haben festgestellt, wir haben ja so ein Lüftungssystem hier. Ah. Und dieses Lüftungssystem ist halt rund und der Schlauch von meiner Klimaanlage passt perfekt 1:1 in dieses Lüftungssystem. Das heißt, ich kann einfach mein Fenster zumachen, ich habe da so einen Thermoschutz vor und baller einfach meine Klimaanlage und hier wird es dann halt richtig schön muckelig. Ich glaube, da werde ich es echt gut überleben hier oben. Nur sie muss halt laufen, ne?
Ja. Also Balkonkraftwerk wird dann wahrscheinlich in nächster Zeit auch mal eine Pflicht werden, oder? Also ich habe jetzt eins bestellt für 400 €. Die Dinger sind echt nicht mehr teuer. Und ich produziere ja jetzt an einem guten Sonnentag halt 8 kW am Tag. Das ist ordentlich. Also damit könntest du auch den Rechner theoretisch über 40 Stunden betreiben. Ne? Mhm. Also von daher, vielleicht wäre das mal eine Investition in dem Fall dann auch für euch. Aber das nur nebenbei. Was wollte ich denn sagen? Genau. Ja, letztes Mal musste ich ja aussetzen, da habt ihr ja freundlicherweise übernommen und ja. Habt dann schon so ein bisschen angedeutet, ja, sehr viele technische Sachen, da muss der Nerdy erst wieder ran und ja, da bin ich mal wieder. Und was ich vor kurzem von Christian und Matthias gehört habe im Retro-Podcast ist, dass der Sprung zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 gar nicht so groß sei und so. Und da muss ich natürlich erstmal vehement jetzt widersprechen. Aber dazu kommen wir natürlich gleich noch. Was hast du denn erstmal gespielt, Tim?
Ich sehe es ja genauso.
Was?
Dass der Sprung von PS4 zu PS5 nicht wirklich groß ist.
Ja, richtig. Das haben die beiden gesagt.
Ja, sehe ich genauso.
Nein.
Ist doch, Quatsch. Ich sehe es genauso.
Nein, das ist Blödsinn. So, aber das werden wir gleich noch besprechen. Ich will erstmal wissen, was du gespielt hast.
Oh Gott, also, was habe ich gespielt? Ich habe die Mario Wonder Challenge angefangen, dass ich jetzt nur mit dem Sprint, man bekommt ja relativ schnell dieses Sprintabzeichen. Das heißt, dass ich nur sprinte, statt zu laufen, dafür dann ein bisschen schneller bin. Aber das ist gar nicht so einfach, weil man halt, also gerade so Passagen, wo man dann halt ruhig stehen muss auf Bällen oder so Plattform, das ist gar nicht so einfach mit dem Ding. Da muss man dann halt die ganze Zeit hin und her oder die ganze Zeit springen oder so, damit man halt nicht die ganze Zeit flitzt. Also es ist furchtbar interessant. Die Sprungfeder-Challenge habe ich ja schon hinter mir. Und Gott, was habe ich? Ich habe Pony Island haben wir gespielt. Das ist ein Spiel, was wir entdeckt haben. Aber wie genau hatten wir das entdeckt?
Pony Island klingt aber schon wieder spannend, ey.
Ja, das war, wir haben irgendeinen Trailer gesehen von irgendeinem Spiel und da stand von den Machern von Pony Island und dann habe ich es mir angeguckt auf Steam, es war super günstig und dann haben wir es aus Gag runtergeladen und gestreamt. Und das ist so, kennst du There Is No Game zufällig?
Ja.
Es ist ähnlich, nur nicht so gut, aber es ist halt auch so eine Art Puzzle-Game, wo es nicht wirklich ersichtlich ist, dass du ein Spiel spielst, sondern du musst halt im Code rumschrauben und irgendeine KI versucht dich davon abzuhalten, das Spiel zu starten und dann musst du da rumfummeln, musst Ordner löschen, spielst dann aber auch tatsächlich so ein kleines Adventure-Game, was halt als dann so ganz doof ist. Es ist super, das ist halt deutlich kryptischer und auch lange nicht so gut wie There Is No Game. Aber es war witzig für den Stream, als wir es gespielt hatten und ich finde so eine Arten von Spiele einfach furchtbar interessant. Und es wird dann am Ende halt noch richtig abgespaced. Also Pony Island ist halt das Hauptspiel, aber alles drumherum hat nichts mehr groß mit Pony Island zu tun.
Es klingt auch ein bisschen generisch, der Name, ehrlich gesagt. Wenn ich mir das so vorstelle, dann könnte ich mir vorstellen, es sieht halt aus wie so ein 0815 Mobile Game, wo man mit einem Pony über irgendwelche Hindernisse springt oder so. Aber gut, das ist ja schon mal spannend zu sehen. Ich glaube aber, dass sich die Entwickler damit keinen Gefallen getan haben mit dem Namen, weil ich bin ganz ehrlich, ich Ich hätte jetzt nicht vermutet, dass da sowas wie There Is No Game kommt oder so. Ich habe das ja damals hier zusammen mit dem Zurückheft gespielt, der war ja hier. Und oder beziehungsweise es war ja noch in Berlin, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. There Is No Game ist natürlich sehr spannend, sage ich mal, aber schön zu hören, dass es auch noch weitere Spiele, so weitere so Experimente dafür gibt. Ne? Ja.
Ja.
Gut, Mario Wonder.
Ja,
Mario Wonder, muss ich sagen, habe ich vor kurzem nochmal gespielt, wegen dem Race. Und hatte denn doch erstaunlich viel Spaß wieder damit. Also, ich dachte ja erst so, das spielst du einmal durch, dann legst du es beiseite. Aber wenn man es so nochmal reinzieht, dann merkt man erst, dann konzentriert man sich halt so ein bisschen auf die Kleinigkeiten vom Spiel, sage ich mal. Und merkt denn doch, wie gut das ist.
Das ist fantastisch, das Spiel.
Ne? Und ja. Auch vor allem, weil ich direkt davor Super Mario Bros. DS getestet habe und wie gut sich Mario Wonder einfach steuern lässt. Das habe ich ja bei den alten 2D-Marios immer gehasst, dass Mario immer ein paar Schritte weitergelaufen ist oder dass er dann gerutscht ist oder.
Ja.
Und da bin ich echt überrascht gewesen, ja. Genau. So. Meine 2 Cent zu Super Mario Bros. Wonder. Was hast du noch gespielt?
Was haben wir noch? Ich habe ein bisschen Dragon's Dogma 2 weitergespielt. Da habe ich ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen.
Hat sich ja. Jetzt,
also, ne? Deshalb muss ich nicht nochmal. Hat sich nichts groß verändert. Das Bild immer noch fantastisch. Dann habe ich, ich habe Mario 64 Uni abgespielt. Oh mein Gott, war das ein Scheiß, ey.
Oh, das ist so schlimm mit den Oberflächen. Und
ja.
Ich dachte ja eher so dieses Only Up. Das Problem ist halt, es ist halt mega frustrierend, alle Spiele von denen, weil du teilweise für die Sache auch gar nichts kannst.
Genau das ist das Ding. Dieses dafür nichts können. Die Leute meinten immer so, ja, das soll ja frustig sein und so. Ja, aber es ist doch, weiß ich nicht, man will ja trotzdem das Gefühl haben, dass man hier irgendwas leisten kann.
Ja.
Aber bei mir war halt komplett Schluss, als ich an die Sterne gekommen bin. Mhm. Wie beschreibt man das für die jetzt nicht so genau wissen? Mario 64, Only Up. Only Up ist halt du immer weiter nach oben und du kommst halt an Passagen, wo du dann halt auch mal runterfällst und dann fällst du halt meistens halt entweder ganz weit oder vielleicht ganz komplett runter und musst den ganzen Weg nochmal machen.
Ja.
So, das kennt man von Getting Over It oder von dem Only Up. Jetzt muss ich sagen, bei Getting Over It war für mich das wesentlich bessere Spiel, weil da hatte es zwar eine weirde Steuerung, aber du wusstest immer, was falsch gelaufen ist. Und im Endeffekt warst du trotzdem immer schuld, wenn du runtergefallen bist. Mhm. Auch wenn die Steuerung super weird war. Bei Mario 64 und hier ab, ich meine, trotzdem Applaus dafür, dass das so gecodet und rausgekommen ist. Aber es gibt halt teilweise Passagen, wo halt Steuerung-Inputs nicht funktionieren. Wo Mario Dinge nicht macht, die er eigentlich machen sollte. Wo komplette Moves, komplette Sprünge auf einmal nicht funktionieren.
Mhm.
Also gerade bei den Sternen ist es ganz krass. Bei dem einen Stern funktioniert der Spin-Jump, bei dem anderen funktioniert der Jump nicht und der Jump nicht. Das heißt, du musst erstmal rausfinden, wo du stehen kannst und dann welche Sprünge funktionieren. Dann läufst du teilweise einfach eine gerade lang, willst einen Wide-Jump machen, der funktioniert einfach nicht.
Mhm.
Und das ist halt super frustig gewesen, dass halt an so vielen Stellen einfach die Steuerung versagt. Und da hatte ich dann halt auch irgendwann keine Lust mehr.
Nee, das ist halt, also du musst das theoretisch auswendig lernen. Ich habe es ja mit Drive abprobiert, aber irgendwie ist das nicht meine Spielaufdauer, ey. Also ich habe schon wirklich einige Stunden als Bestrafung für die NCC da rein investiert. Und die Leute haben dann auch irgendwann gesagt, weißt du was, komm, du hast deine Strafe abgesessen und dann war gut.
Ja.
Weil das war einfach kein schönes Spielerlebnis, sage ich mal. Weil du halt viele Sachen hast, die schwer kontrollierbar sind, sag ich mal. Also zum Beispiel fährt sich bei Drive Up, so fährt sich halt kein Auto, da fährt sich halt wie ein Stück Seife, weißt du? Und da hast du dann so spezielle Passagen, zum Beispiel, ich habe dann endgültig aufgegeben, wo du links und rechts auf so einem Rohren langfahren musstest, ne? Also diese Only-Up-Spiele, für die, die es jetzt nicht kennen, die bestehen ja meistens aus irgendwelchen Assets, aus irgendwelchen Spielen oder so. Und du musstest dann halt mit einem Auto auf so Abflussrohren entlangfahren. Das Problem ist halt, klar, logischerweise, so ein Auto fährt ja immer einen Kreis und die waren aber eckig, also die waren so abgewinkelt. Und dann, wenn das Auto dann in irgendeiner Weise auch nur in irgendeinem Winkel falsch runterkommt oder so, dann fängt, kann es auch sein, dass die Physik-Engine da einfach komplett rumspackt und sowas alles und dann kannst du dagegen nichts mehr machen und das ist halt total frustrierend. Also nee, habe ich auch keinen Bock mehr. Also da bin ich einfach raus bei dieser Art von Games, weil ich es halt nicht selbst kontrollieren kann. Und ja, deswegen, ich verstehe deinen Frust, ich habe es auch mit Mario 64 Only abprobiert, war nicht meins. Und da merkst du halt auch, dass diese Sachen halt nicht auf diese Steuerung ausgelegt ist. Ich meine, Nintendo hat nicht damit damals umsonst den Nintendo 64 Controller und die Steuerung von Mario gemacht und dann den Rest vom Spiel. Weißt du?
Ja.
Und ja, das ist auch nicht mein Ding gewesen, so ehrlich gesagt.
Das war halt so schade, weil das hat alle echt Spaß gemacht. Aber dass dann halt man an Sachen rumbackt und glitscht und die Steuerung versagt, das war dann halt echt schade, weil davor alles, wenn ich runterfalle und ich habe einen Fehler gemacht, dann bin ich wieder hoch und hatte eigentlich meinen Spaß. Aber das war dann echt schade, dass es dann halt die Steuerung verkackt hat.
Ja, genau. Also meins war es dann am Ende auch nicht mehr. Und dann haben wir irgendwas gesagt, komm, verschwenden wir keine Zeit, fangen wir mit Final Fantasy VII Rebirth an.
Ja.
Und daran sitze ich bis heute.
Ja, das ist ja leider auch nicht meins.
Ja, es ist ein fantastisches Spiel, aber es ist mega lang. Also wirklich, jedes Kapitel. Das Ding ist, ich bin gerade an der Stelle und die fuckt mich ab bei dem Spiel. Denn es gibt ein Minikartenspiel. So. Und innerhalb des Spiels, ne? Du hast richtig Regeln und sowas alles. Und ich sag dir eins, Tim. Erstens, ich hasse Brettspiele. Zweitens, ich hasse Kartenspiele. Das Einzige, was ich wirklich mal intensivst gespielt habe, war damals im Poker-Hype Texas Hold'em. Okay, ist dann halt so. Da habe ich mich reingefuchst. Aber auch dafür habe ich ewig gebraucht, bis ich das alles mal verstanden habe und so. Und ich habe einfach keine Kraft und keine Geduld dafür, mich da reinzufummeln. Und dann kommt aber der Punkt, an dem bin ich gerade und heute am Aufnahmetag werden wir das auch weiterspielen. Da musst du in diesem Kartenspiel gegen 3 NPCs gewinnen. Also du musst dieses Kartenspiel machen. Es bleibt nicht optional. Und das ist, also wer sich das einfallen lassen hat, wirklich, es ist so nervig. Und es gibt ja Leute, die starten so eine Spiele, auch Witcher mit Grant und sowas alles.
Ja.
Die starten so eine Spiele, um das dann tagelang zu spielen. Und ich sag mir, nee, also finde ich einfach, nee, ist einfach nicht mein Ding. Und ich bin froh, ich habe jetzt 2 von 3 besiegt, aber auch nur, weil ich rumprobiert habe, welche Karten die eventuell besiegen könnten am Ende und das war's. Und auf mehr habe ich einfach keinen Bock. Also ja. Das ist, also das finde ich fürchterlich, ansonsten ist das Spiel fantastisch, aber es ist wirklich lang. Also jedes Kapitel, wir sitzen locker 2 Streams da dran oder so an jedem Kapitel, weil die alle so, weil ich ja auch in die Ecken gucke und so weiter und so fort. Aber jetzt sind wir gerade, also es ist halt arschlangweilig, das Kapitel, weil du wirklich nur rumläufst und dann die Leute da so Mini-Aufgaben machst und so. Und ja, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt der schwächste Punkt an dem Spiel, aber ich habe das schon in Tests gelesen, dass es danach auch wieder bergauf geht. Ja, und okay. Macht natürlich Spaß, aber ich sag mal so, langsam könnte ich auch mal wieder was anderes spielen, weil wir müssen ja wenigstens bis Mitte Mai mit mit Final Fantasy fertig werden, damit wir mit Paper Mario starten können. Dann kommt ja das nächste Klopperspiel.
Ja.
Naja, mal gucken.
Ja, da bin ich ja zum Glück auch nicht am Start, deshalb habe ich genug Zeit.
Bei Paper Mario bist du nicht am Start?
Nö. Das ist ein geiles Spiel, aber habe ich halt genug geschaut. Also ich will es einfach, für mich ist die Änderung, also es sieht für mich auf dem GameCube fantastisch aus. Und es sieht auch auf der Switch fantastisch aus. Und es ist das gleiche Spiel. Ich freue mich, dass es geportet wurde für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben. Aber ich habe Paper Mario 2 zweimal durchgespielt und ich muss es nicht nochmal durchspielen.
Ja, also ich habe es ja noch nie. Also ich hole das ja jetzt gerade mit diesen Remakes nach.
Ah ja, dann fantastisch, dann freu dich drauf. Geiles Spiel.
Ne? Aber ich habe natürlich auch, also ich werde wieder einen Eröffnungsstream machen. Man sollte nicht die Hände vorm Mund nehmen, wenn man einen Podcast aufnimmt, aber ich werde einen Eröffnungsstream machen wieder damit, wo die Leute dann so Kleinigkeiten donaten können, damit der Stream länger läuft, ne? Damit man erstmal so 12 Stunden vorlegt oder so. Und dann werde ich gucken, wie schnell das läuft. Was ich auch mache, ist jetzt am 20.04. mache ich wieder so eine Mini-NES. Ah, da bin ich auch gespannt, ey. Da wird es dann wieder Super Mario Land 2 geben und Wave Race 64 und Mario vs. Donkey Kong. Und ich bin wirklich gespannt. Ich habe jetzt nur in die Demo reingespielt. Und ich muss sagen, ich fand's arschlangweilig. Aber die Leute wollten das und ich bin gespaltener Meinung, sagen wir es einfach mal so. Weil irgendwie, also es ist dasselbe wie bei Super Mario RPG. Du merkst halt, dass das Original auf einem älteren System basiert.
So. Ja.
Aber hart auf einem älteren System basiert. Und das stört mich so ein bisschen. Aber dann habe ich es wenigstens da gleich wieder mit reingearbeitet, sagen wir es einfach mal so. Und dann habe ich das Spiel auch und dann habe ich noch geliehen bekommen, Princess Peach. Da bin ich aber echt am Überlegen noch, ob ich das irgendwie spiele oder nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Naja, ich habe es gekauft. Es wurde jetzt refunded. Irgendwie hatte der da, ich bin ehrlich gesagt ganz glücklich drum, denn die Demo war eine der langweiligsten Sachen, die ich hier gespielt habe.
Ja.
Das war halt so schlecht und so langweilig, dass ich eigentlich ganz froh bin, mir das Geld gespart zu haben und werde das jetzt in irgendein anderes Game investieren. Mal gucken.
Ja, kommt ja genug raus, ne? Also von daher, um Nachschub brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Na gut, Tim, kommen wir auf das Spielen? Oder hast du noch eins?
Ich glaube, ich weiß jetzt nicht so richtig, also scheint es nicht wichtig gewesen zu sein. Ich spiele ja eh so viel, Elden Ring, aber da muss man nicht immer drüber reden. Irgendwas habe ich noch gespielt, aber ja, das soll es dann sein. Ich spiele einfach zu viel, um jedes Mal alle Spiele durchzugehen. Dafür bin ich viel zu Variety. Gerade alte Spiele teste ich auch immer mal gerne.
Ja, das ist ja, das habe ich auch aus eurem Roundup gehört mit dem verschiedenen Spiele spielen. Manchmal denke ich mir so, ey, weißt du was, wäre ich doch nur Mario 64, also wäre ich doch nur richtig geil in Mario 64 und dann könnte man die Leute da auch immer wieder ranholen.
Ja.
Aber irgendwann habe ich mir dann auch gesagt, ach, weißt du was, spiel einfach das, worauf du Bock hast und dann ist gut. Ich mache mir da mittlerweile nicht mehr so einen Kopf drüber, ehrlich gesagt. Aber gut, über was
ich meine, merke ich gerade, ich habe Spiele gespielt, die ich am Ende für nicht so gefühlt habe und gerade eins davon will ich nicht erwähnen, weil dann ärgerst du dich wieder. Ich habe Under the Waves gespielt und habe es refunded bei Steam, weil ich es kotzlangweilig fand.
Oh, was?
Ja, ich musste das spielen als Strafe.
Ja.
Und wir haben dann irgendwann alle gesagt, Tim, lass gut sein. Hier passiert ja gar nichts. Das ist ja so kotzlangweilig, das Spiel.
Nein, das war fantastisch von der Atmosphäre und so.
Also. Es war öde as fuck. Wir haben uns nach 2 Stunden haben wir aufgehört, weil wir nichts gefunden haben, weil nichts passiert ist, weil wir nur rumgeschwommen sind und irgendwelche Löcher in irgendwelchen Schläuchen geflickt haben. Es war so langweilig, im Ernst. Persona 5 war langweiliger, aber dann kommt tatsächlich Under the Waves.
Aber in den ersten 2 Stunden habe ich 1/5 der Story erledigt. Also, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
Naja, ich spiele natürlich langsamer, weil ich halt natürlich auch Angst habe, am Anfang jedenfalls. Und dann halt mich auch ganz langsam da rumdruckse und um die Riffe gucke und halt mich teilweise überwinden muss, weiter zu schwimmen, weil ich halt unter Wasser Angst habe. Deshalb bin ich natürlich langsamer, aber es ist auch ansonsten, irgendwann war halt wirklich so wenig passiert, dass ich aktiv losgekommen bin, um irgendwas zu finden. Und dann haben wir halt, ich musste dann irgendwie Seetang sammeln, dann musste ich ein Loch flicken, dann gab es wieder halt die Story und so, die Dialoge und ich habe irgendwann gesagt, mal passiert auch noch irgendwas in dem Game und dann haben wir es halt refunded.
Also, okay, also da bin ich ja auf der ganz anderen Seite, mich hat es ja von der ersten Sekunde sofort mit der Atmosphäre und sowas alles in den Bann gezogen und da passiert noch eine ganze Menge in dem Spiel tatsächlich. Und Christian ist ja auch großer Fan, also hier von Retro Plays oder ehemals Retro Plays leider, weil der hat gesagt, also der hat am Ende eines Spiels noch nie so geheult. Und ich habe am Ende des Spiels noch nie so gelacht, weil ich das so dumm gemacht habe. Du hast halt eine Entscheidung zu treffen, da will ich jetzt nicht allzu viel spoilern. Aber lasst euch gesagt sein, normalerweise ist das in dem Spiel so, wenn du einen Punkt an der Figur siehst oder an einem Gegenstand oder so, interagierst du mit dem. Dieser Punkt ist aber in der letzten Szene dafür da, dass du dich entscheidest. Und ja, Ich dachte mir so, ah ja, jetzt kannst du vielleicht nochmal den Dialog führen oder so. Nee, da habe ich mich einfach für eine Lebensentscheidung bei ihm entschieden. Und ja, ich musste ein bisschen lachen, aber ja, gut. Wenn es nicht deins ist, ist es okay. Dann ist das nicht schlimm, aber ich bin ja großer Quantic Dream Fan, von daher bin ich da wahrscheinlich auch nochmal ganz anders rangegangen. Auch wenn es nicht direkt Quantic Dream ist, sondern Quantic Dream nur der Publisher, aber man hat schon gemerkt, dass sich die daran orientiert haben.
Ja, die Story, die Sprachausgabe, das war interessant, aber dann ist halt spielerisch nichts passiert. Und Doom Eternal habe ich gespielt und fand es auch grausam, aber da, ja.
Ja, Doom Eternal fand ich auch nicht mehr so geil, ehrlich gesagt. Also, ich bin da vielleicht auch ein bisschen aus den Shootern raus. Aber Doom Eternal hat auch noch das andere gemacht, und zwar alles mit, ich sag mal, Jump'n'Run-Elementen kombiniert. Und das war einfach zu viel irgendwann. Und deswegen habe ich es irgendwann sein lassen. Also, Doom Eternal ist mittlerweile eher so ein Test-Sample für meine Mini-Rechner, die ich hier ab und zu wirklich mal ran starte, sag ich mal. Aber ansonsten, nee, war jetzt auch nicht mehr so meins. Und ich merke auch immer wieder, dass ich aus diesen Shootern auch ein bisschen rausgewachsen bin. Ich habe die als junger Mensch sehr gerne gespielt, aber mittlerweile muss ich sagen.
Und ich mag Shooter, wenn sie einem Freiheit geben. Also für mich war Doom, wir haben danach Doom 2 gespielt und ich habe den Leuten mal gezeigt, wo ich immer von rede, weil Doom war damals Freiheit pur, es war Erkundung, es war ein Abenteuer-Game, wo man halt auch Dämonen schnetzeln konnte. Und dann habe ich den Leuten mal gezeigt, dass ich das Spiel durchspielen kann, ohne einen einzigen Dämon zu töten. Und das ist halt so dieser Unterschied. Während ich halt bei Doom 2016 halt die ganze Zeit in Battle-Arenen gelaufen bin. Das heißt, alles, was du die ganze Zeit machst, ist hunderte von Monstern schnetzeln, die immer wieder respawnen und dich komplett ganken. Einfach nur in einer Battle-Arena, bis du irgendwann weitergehen darfst. Und dann kommt die nächste Battle-Arena und die nächste und die nächste. Und halt, und dann diese aufgezwungenen Glory-Kills und diese aufgezwungenen Kettensägen-Kills. Das war alles so, das war kein Pacing, das war alles so, und ich habe dann Doom Eternal gespielt und habe nach einer Stunde schon wieder ausgefallen, weil es genau das gleiche war. Wirklich Battle Arena. Und da habe ich mir gedacht, nee, sorry, das ist nicht mein Doom, das ist nicht das, was ich spielen möchte. Und dann habe ich den Leuten halt mal gezeigt, was Doom früher eigentlich mal ausgemacht hatte.
Ja, also gerade das Pacing, da muss man reinfinden, wie ich finde. Denn das wurde ja damals groß gelobt. Also diese Abwechslung zwischen diesen Glory Kills, damit du deine Energie wieder auflädst und so weiter und dass du schneller wirst und so weiter und so fort. Ich bin da aber voll auf deiner Seite. Ich bin da auch mit nie richtig klargekommen. Ich war da immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, das war mir auf Dauer zu viel einfach. Und das mit dem Dämonen-Nichtkind, klar, logisch, du konntest natürlich bei Doom auch einfach die Keycard sammeln, ne? Und dann bist du ja auch weitergekommen. Aber ja, es ist, das ist wieder so ein Unterschied wahrscheinlich zwischen uns und vielen anderen, die dann einfach sagen, okay, das ist ein gutes Pacing und so, und die wollen das halt auch. Mir ist es mittlerweile zu viel. Also vielleicht liegt es auch ein bisschen an unserem Alter, Tim. Ich will es nicht ausschließen. Ich glaube, wäre ich jetzt 20 Jahre jünger oder so, hätte ich wahrscheinlich noch mehr Spaß damit gehabt. Aber ja, mittlerweile, wie gesagt, ich bin ein bisschen aus den Shootern rausgewachsen. Aber gut, besprechen wir News-Themen, Tim. Wir besprechen News-Themen. Jetzt, damit wir wieder ein bisschen runterkommen. Wir legen nämlich mal heute mit einem News-Thema los, und ich habe teilweise, ich muss ehrlich zugeben, teilweise habe ich meine Titel so ein bisschen abgeändert, damit die Leute halt interessierter draufklicken, ne? Das Thema hatten wir ja schon öfter im Podcast, aber genannt habe ich das Titel Xbox macht es wieder richtig, und das habe ich so genannt, weil es natürlich aus meiner Warte richtig gemacht wird. Xbox hat nämlich jetzt eine eigene Division aufgebaut, um alte Spiele zu präservieren. Ja, genau. Und das ist ja so ein Punkt, der von der Industrie bisher immer sehr vernachlässigt wurde. Aber die Sarah Bond, die in dem großen Xbox das, was alle erwartet haben, Xbox Video angekündigt hat, dass man schon an der neuen Hardware arbeitet und auch Ende des Jahres noch was anzukündigen hat. Die hat jetzt gesagt, dass man eine eigene Abteilung drauf aufbaut, um alte Spiele lauffähig zu machen und lauffähig zu halten, auch auf moderne Hardware, sicherlich auch mit höherer Auflösung, vielleicht mal Steuerung überarbeitet oder. Und das finde ich natürlich erstmal richtig geil, weil es ist wirklich so, dass wir momentan in der Industrie riesen Probleme haben in Sachen Spielepräservation. Das heißt, es gibt natürlich Sachen wie GOG.com, also Good Old Games, oder die Night Dive Studios, die remastern, oder ja, vielleicht so ein bisschen in schlechterer Qualität Aspyr Interactive, die mal richtig gute Remaster raushauen und auf der anderen Seite dann auch mal richtig Müll machen. Wie zum Beispiel jetzt mit Battlefront. Die haben ja Battlefront wiederbelebt. Und Tim, ich weiß nicht, ob du die News mitbekommen hast, aber Battlefront ist ja ein Videospiel, das du mit bis zu 64 Spielern gleichzeitig spielen kannst.
Ja.
Was glaubst du, wie viele Server die zum Release hingestellt haben?
Einen.
Na, fast drei.
Saftig.
Ja. Ja, also die haben drei Server hingestellt. Und dann kam wieder die Aussage, ja, wir haben überhaupt nicht mit dem Ansturm gerechnet, wo ich dann so sage, ey, es ist doch seit Jahren aus der Szene bekannt, dass die Leute unbedingt Bock haben auf die alten Battlefronts. Die haben sich so gefreut, dass sie jetzt nochmal neu aufgelegt werden. Und vor allem das Witzigste ist, Aspyr Entertainment hat ja auch Mods reingebastelt, die durch Fans entstanden sind, aber hat die Fans nicht mal erwähnt. Also das ist auch wieder so ein Ding. Und behaupten, nein, das haben wir alles aus dem Original-Stuff wiederhergestellt, den damals in dem Spiel, was so rausgestrichen wurde und so. Und dann hat der Modder ein Video dazu hochgeladen und hat hundertprozentig nachgewiesen, dass sie seine Mod nutzen. Also ganz wilde Geschichte. Und dann haben die drei Server hingestellt. Wo ich dann so sage, Leute, da warten und lass es vielleicht nicht so einen großen Ansturm wie beim WoW sein oder so, aber lass es 3000 Leute sein, die Bock haben, die alten Dinger nochmal im Multiplayer zu spielen. Und die sind wieder mal verbuggt auf den Markt gekommen und so weiter und so fort. Und dann drei Server. Ich meine, drei Server heißt nicht gleich, dass du drei Partien gleichzeitig machen kannst mit 64 Spielern, sondern lass auf den Servern mehrere virtuelle Server gelaufen sein. Also lass denen da vielleicht 16 verfügbare Server hingestellt haben oder so.
Ja.
Und dann aber den Spieleandrang kannst du damit halt überhaupt nicht abdecken. Und das meinte ich mit Aspyr, aber das sollte jetzt nur so ein Abschweifer sein. Jedenfalls, Xbox kümmert sich jetzt als großes Unternehmen darum, dass die Spiele spielbar bleiben, dass sie eventuell in höherer Auflösung skaliert werden, was ich meines Erachtens nach gehört das mittlerweile auch dazu, zum guten Ton, dass man die Spiele auch in einer höheren Auflösung genießen kann, vielleicht auch in höheren Framerates und nicht einfach nur ein 1:1 Port bekommt mit der Originalauflösung und so. Und das finde ich eine richtig coole Sache. Da bin ich ja voll für zu haben. Und ja, also ich glaube, ich brauche dich auch nicht großartig fragen, was du davon hältst. Ich würde vermuten, aber das haben wir schon öfter festgestellt, dass es nicht so ist, aber trotzdem würde ich vermuten, dass du das eigentlich auch ganz geil findest.
Was jetzt genau? Also was daran? Ich finde es nicht geil, dass ein Spiel rauskommt und zu wenig Server hingestellt werden.
Nein. Dass Xbox jetzt eine eigene Division im großen Unternehmen macht, um alte Spiele lauffähig zu halten.
Ach so, daraus meinst du. Ja, freut mich natürlich für die Fans. Was soll man, also Gegenfrage, was soll man daran schlecht finden?
Ey, Tim, wie lange bist du jetzt im Internet unterwegs?
Wieso?
Es gibt immer Leute, die...
Ach so, ja, aber was, abgesehen von Idioten, was soll man daran jetzt schlecht finden? Also, es ist doch einfach positiv. Also, alte Spiele werden jetzt laufbar gemacht und da kann man sich doch drüber freuen. Warum sollte das irgendjemanden stören? Mir ist es jetzt persönlich relativ egal, weil ich mit den Xbox-Spielen und den Xbox-Franchises tatsächlich einfach nichts anfangen kann, weil es einfach komplett fernab meines eigenen Geschmacks ist. Mhm. Aber das ist mir dann ja im Endeffekt auch egal. Also warum nicht? Kudos, sollen sie machen. Freut mich doch für viele Leute, die dann jetzt demnächst viele tolle Spiele spielen können, die sie vorher nicht spielen konnten.
Also ich mache jetzt hier einfach mal den üblichen User, der im Internet rumscheißt und sagt, ja, sie sollen lieber die Kapazitäten in neue Spiele stecken. So, Punkt 1. Zweitens, ja, du sagst, Xbox ist hier egal, aber das, was ich jetzt meiner Meinung nach rausgehört habe, ist, dass man auch viele Spiele kaufen will, die einfach keinen, na, ich sag mal, Xbox-Hintergrund haben, sondern die einfach, wo irgendwann die Lizenzen dann halt verschwunden sind.
Mhm.
Und weil einer hat den Teil der Lizenz, der andere hat den Teil der Lizenz, wie es ja jetzt jahrelang bei Rollercoaster Tycoon war. Die haben ja jetzt von Frontier, also Atari hat von Frontier jetzt auch die Lizenz für den dritten Teil endlich gekauft und könnte damit theoretisch ein neues Rollercoaster Tycoon als richtig geil rausbringen. Hoffen wir es einfach mal, also Rollercoaster Tycoon 4 oder so. Aber die wollen wahrscheinlich auch ein bisschen über den Xbox-Kosmos hinausgehen und früher oder später dann auch Lizenzen zusammenkaufen, die dann theoretisch auf allen Konsolen später laufen könnten, weil Xbox setzt ja nicht mehr so viel Wert darauf, dass ja, man seine eigenen Spiele nur auf ihren Konsolen zum Laufen kriegt. Das sieht man jetzt auch gerade an Skull and Bones. Da haben sie zum Beispiel das so weit gemacht, dass das Crossplay endlich mal richtig gut funktioniert. Du kannst auf allen Plattformen deinen Spielstand weiterspielen, egal ob du auf PlayStation, auf Xbox oder auf PC unterwegs bist. Du kannst theoretisch alles parallel machen. Es ist völlig egal, auf welcher Plattform du da drauf zugreifst. Und ähnlich wollen sie es jetzt halt mit den Retro-Spielen machen, dass sie auch manchmal sagen, hey, wir kaufen das ein oder andere Retro-Spiel ein. Vielleicht ja auch mal Black and White oder so, was heutzutage nur noch schwierig auf aktuellem System zum Laufen zu kriegen ist. Und bringen das dann halt nochmal in einer lauffähigen Version in höherer Auflösung, höheren Frames raus. Und das finde ich halt erstaunlich und deswegen bringe ich das hier auch im Roundup, weil ich denke, das sollten viel mehr Unternehmen machen. Und wenn sie sich nur um ihre eigenen Spiele kümmern, dass die halt konserviert werden, weil im Schnitt gehen momentan, egal jetzt über alle Plattformen,
ja,
man sagt, im Schnitt gehen jeden Tag ungefähr 15 bis 20 Spiele einfach verloren. Pro Tag. Also entweder hast du noch nie was von dir gehört oder was denn wahrscheinlich auch die wenigsten interessieren würde. Aber es ist halt meines Erachtens nach Kulturgut. Und wenn Spiele Kultur sind, dann sollte man sich auch darum kümmern. Und dass das jetzt so ein großes Unternehmen macht, ist natürlich auf der einen Seite daran geschuldet, dass Xbox momentan wirklich, wirklich, wirklich Probleme hat, in irgendeiner Weise Fuß zu fassen mit ihrer Marke. Und auf der anderen Seite ist es halt geil, dass man sowas von einem großen Unternehmen bekommt. Und da sieht man auch mal wieder, und das ist meine Conclusion jetzt dafür, was es ausmachen kann, wenn man halt nicht auf Platz 1 steht, sondern dass sich mal ein großes Unternehmen auch kümmert. Auch um die Leute. Weil bei uns kommt das jetzt natürlich super an. Wer weiß, wie es gewesen worden wäre, wenn nach der Xbox 360 die Xbox One und die Series S oder X jetzt immer noch so erfolgreich wären.
Ja, das ist ja immer, ja, warum ist Nintendo so, wie es ist? Ja, die sind halt on top. Und ich habe jetzt da gerade ein Video zum 3DS veröffentlicht. Es ist halt schon echt krass zu sehen, was beim 3DS alles geboten wurde. Wie viel Features, wie viel Liebe, wie viel Support über die Zeit und was die Switch halt alles nicht hat. Das ist schon krass gewesen, auch in der Recherche zu sehen, was da alles war, was wir alles machen konnten und wie der 3DS unterstützt wurde und die Switch halt so, ich kann YouTube. Aber auch erst nach ein paar Jahren.
Ja, es ist lächerlich. Also die Switch, gut, vielleicht wäre da von der technischen Seite der RAM ein bisschen dünne, also der Arbeitsspeicher, aber ich sag's mal so, die Switch ist ja ein Smartphone. So, und wo die Tegra-Geräte damals rauskamen, also die auf dem gleichen Chip basieren wie die Switch, da hatten wir noch keine 4 Gigabyte in den Smartphones. Da waren wir vielleicht bei 1 Gigabyte oder mal bei 2. Und wenn du ein absolutes High-End-Gerät hattest, hattest du auch mal 3 Gigabyte. Aber diese 4 Gigabyte, da hätte man so viel mehr machen können. Vor allem, weil die Oberfläche der Nintendo Switch ja überhaupt nichts schluckt, sag ich mal. Mhm. Und ja, also das ist wieder, also da kannst du wieder diese ewige Diskussion aufmachen. Und wie gesagt, wir lieben Nintendo, aber ich hoffe einfach, dass der übliche, also was heißt ich hoffe, aber ich denke, wenn der übliche Nintendo-Zyklus bleibt, dass die nächste Konsole wieder nicht so geil läuft, dann kriegen sie vielleicht auch mal wieder einen Dämpfer. Ne? Und dann muss der Furukawa, wie er jetzt zum Beispiel bei Nintendo ist, der ist ja zur Hochphase von Nintendo eingestiegen mit der Switch, dann würde der vielleicht auch mal mitbekommen, wie es anders läuft. Außer er sagt, er hat keinen Bock mehr. Jetzt läuft das hier nicht mehr, also gehe ich wieder ins andere Unternehmen. Aber vielleicht wäre das ja auch nicht so schlecht. Also.
Wer weiß, wer weiß. Pokémon braucht ja schon seit 10 Jahren mal einen Dämpfer.
Ja, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass man sich die extra Entwicklungszeit, die man sich jetzt endlich mal gönnt, und ich finde es so gut, dass man das auch am Ende sieht. Ne? Dass vielleicht Monolith oder was weiß ich da jetzt mal richtig reinhaken kann, oder die nehmen sich Bandai dazu mit ihrer neuen Division, die für andere Studios zuarbeitet und so weiter. Und man kann es nur hoffen. Also dann wäre ich auch mal wieder bereit, auch wenn ich nicht der größte Pokémon-Fan bin, aber wenn da jetzt wirklich mal wieder ein Sprung kommt, ich glaube, dann wäre ich auch mal bereit, mir das mal wieder anzugucken. Und ja, das ist es halt gerade. Und die Konkurrenz, sage ich mal, also die dasselbe Feld beackert, ganz weit entfernt natürlich. Ich weiß, das ist eigentlich ein anderes Spiel und so weiter, aber dass man sich die Anleihen nimmt, wie zum Beispiel in Palworld oder so, da sieht man ja auch jetzt wieder, war ja nichts gewesen. Also der erste Einbruch der Spielerzahlen hat sich ja jetzt so fortgesetzt.
Ja, ich habe da gerade ein Video, ich schreibe gerade ein Video dazu, der Aufstieg und Fall von Palworld. Sie haben 97% ihrer Spieler verloren. Palworld hat einen Rekord auf Steam gebrochen mit den meisten verlorenen Spielern in einem gewissen Zeitraum. Alter. Also die haben jetzt den Rekord gebrochen für die meisten verlorenen Spieler.
Oh, ja, eklig, ne? Eklig, eklig, eklig. Aber ja, das ist halt. Die haben ihr Cash da abgegraben mit ihren Assets, so wie Samp ja auch schon gesagt hat in seinen Videos und auch hier im Podcast. Und jetzt wird da wahrscheinlich nichts mehr passieren, weil du musst natürlich, wenn du so ein Riesenprojekt aufreißt, musst du natürlich von Anfang an dafür sorgen, dass genug Entwicklerressourcen da sind, die regelmäßig Stuff nachliefern. Und ja, aber die machen ja auch keinen Hehl daraus. Also der Chef von Palworld, also von dieser Firma, mir fällt die gerade leider nicht ein, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
Pocket Pair.
Der hat ja auch gesagt, ja, wir versuchen natürlich so viele Leute wie möglich abzugreifen, dass sie ihren Spaß haben und dann wieder ran ins nächste Projekt, und das wird jetzt wahrscheinlich derselbe Fall sein. Außer es kommt jetzt ein Riesen-Update oder so. Was?
Ja, da kam ja so ein Arena-Ding da war nichts, nein. Nein, das wird nicht rauskommen, da wird nichts passieren, das ist schon ziemlich ersichtlich. Ich meine, es ist das dritte Spiel von denen im Early Access, die anderen Spiele sind auch nicht rausgekommen und haben auch nur dürftigen Support bekommen. Da wird nichts kommen, und ja, das Spiel hat ihnen irre viel Geld eingebracht. Die Strategie hat komplett geklappt, dass man halt die Leute blendet mit einem irreführenden Trailer und mit den Pokémon-Kopien, also dieses dreiste Kopieren von Pokémon. Das hat geklappt, das war eiskaltes Kalkül und hat zum Erfolg geführt, und jetzt haben sie da ihre Millionen gemacht und das war's.
Ja, genau.
Aber ein gutes Spiel ist es halt nicht, und deshalb das haben die Leute dann irgendwann gemerkt und sind dann auch wieder gegangen. Ja,
ja, es war halt, also man hat die Chance gesehen, man hat sie ergriffen. Und dann aber auch, du kannst heutzutage halt, musst du längerfristig Support bieten, damit du erfolgreich sein willst. Und das sieht man ja auch, siehst du, das ist ein Thema, das können wir hier gleich mit einweben, das habe ich hier gar nicht in unsere Liste geschrieben, an den aktuellen Spielerzahlen. Denn es gibt aktuell 7 Spiele, die 60% des Gaming-Marktes bestimmen. Und wenn du sowas hörst, dann kannst du ja wahrscheinlich schon denken, was ich damit meine. Sachen wie Fortnite natürlich, Minecraft und so weiter und so fort. Die sind mittlerweile uralt, aber die bestimmen 60% des kompletten Spielermarktes. Und das ist ein Problem in der Spieleindustrie, was wir gerade haben, weil dadurch versuchen natürlich alle Hersteller Battle Royale zu machen oder irgendwelche Minecraft-Clones, um da eventuell noch anzusetzen. Aber ja, unsere Singleplayer-Spiele, es ist gut, dass es die überhaupt noch geht. Ich habe ja am Anfang von Final Fantasy VII Rebirth gesprochen. Ich habe ganz oft schon Alan Wake erwähnt und sowas alles. Es ist gut, dass es die noch gibt. Aber eigentlich, wenn man jetzt wirklich mal davon ausgeht, dass, naja, die Leute Geld verdienen wollen, also dass sie wirtschaftlich denken wollen, dann lohnt sich, also klar, 40% ist kein kleiner Anteil, aber wenn 7 Spiele 60% des gesamten Umsatzmarktes der Spiele bestimmen, ja, dann überlegst du natürlich dreimal.
Ja, vor allem das Problem ist ja, dass dann natürlich keiner sagt, ach komm, lass mal ein Spiel machen, wie das Spiel, das gerade im Hype ist, und wir lassen uns jetzt mal richtig 3-4 Jahre Zeit, um das Spiel gut zu machen, sondern das sind ja dann halt meistens versuchte Cash Grabs und schnell entwickelte Spiele, um noch schnell den Hype aufzuspringen, und dadurch bekommen wir dann halt so unglaublich viele eben nicht wirklich gute Spiele, weil die Studios sich nicht die Zeit nehmen, um das Spiel vernünftig zu entwickeln, weil sie schnell noch mit aufspringen wollen.
Ja, oder weil sie einfach sagen, ey, das reicht so. Und ja, wenn wir jetzt, das Problem an der Spieleentwicklung ist halt, du kannst halt ein komplettes Ding hinstellen, das sieht geil aus und so. Und dann geht es halt in die, ja, in die Kleinigkeiten, ne, in Bugfixing. Und ich war so fest zum Beispiel der Überzeugung, dass man Zelda TOTK, wo es rauskam, innerhalb von 2 Tagen hast du die ersten Videos, wie die Leute komplett das Spiel kaputt machen oder so. Aber nein, Nintendo hat ja das Ganze nochmal um ein Jahr verschoben, nur um Bugfixing zu machen oder um Sachen zu testen und so weiter und so fort. Und das hat sich offensichtlich gelohnt. Ich gehe aber davon aus, dass man irgendwann dann Grenzen rausgefunden hat. Wie viele Gegenstände kann man aneinander packen? Wie hoch kann man die bauen? Und so weiter und so fort. Nur in diesem Jahr. Und das ist halt den meisten Herstellern zu teuer.
Ja.
Weil du machst ja dann keinen Fortschritt mehr, du hast keine Features mehr, die du hinzufügst. Du hast halt nur noch Bugfixing. Und das ist halt ein riesen Problem. Gerade wo die Spiele jetzt immer komplexer und so weiter und so fort werden.
Das haben wir ja bei Game Dev Tycoon gesehen. Wenn das Spiel fertig war und du musstest halt noch warten, bis die ganzen Bugs gefixt waren, das war tote Zeit.
Ja, genau. Also Game Dev Tycoon ist wirklich ein spannendes Sample, weil es ist ja wirklich aufs Minimalste runtergebrochen. Aber es zeigt halt verdammt gut, wie ich finde zumindest, und übersichtlich, wie das funktioniert. Weil man muss sich vorstellen, eigentlich hat man bei Game Dev Tycoon nur irgendwelche Hebel hin und her geschoben.
Mhm.
Vielleicht dem Spiel noch einen Namen gegeben und so. Und dann war es eigentlich nur ein Zusammenklicken von Setting, was macht man damit und welche Spielart ist es. Und dann hat das Spiel im Hintergrund da zusammengerechnet, okay, zum Beispiel Strategie funktioniert super auf dem PC, also muss es auch noch die Plattform wählen, aber nicht so super auf dem Gameboy oder so. Und diese Sachen musstest du halt rausfinden. Aber es waren halt so Kleinigkeiten, die dann speziell wurden, spätestens ab Level 2, wo du Leute einstellen musstest. Und wenn da einer rumgesessen hat und nur geforscht hat, dann war es totes Geld. So, und ja, dann sitzt du da und denkst du, ja, scheiße, ich könnte den entweder jetzt an einem Spiel forschen lassen oder an der Spielart. Oder aber ich produziere jetzt mit dem als Programmierer im Grunde genommen das, was uns Erfolg bringt und was dann keine verbrannte Kohle ist und sowas alles. Und das fand ich ganz cool, weil es halt wirklich runtergebrochen war natürlich. Aber dann gab es halt dieses Feature, was du gerade schon angedeutet hast. Da kam dann irgendwann die Meldung, ja, das Spiel ist fertig entwickelt. Aber du hast oben links dann noch 8 Bugs. So.
Ja.
Und dann saß ja da, also da bewegt sich ja auch nichts bei dem Spiel oder so. Aber also, du siehst dann immer, okay, 8 Bugs, 8 Bugs, 1 Bug weniger, 2 Bugs weniger und so weiter und so fort. Aber rechts siehst du dann auf einmal kling. Ja, das Monatsgehalt wurde ausgezahlt für deine Entwickler oder auch für dich selbst. Was heißt, ich fand das erste Level immer ein bisschen unrealistisch. Aber du hast dann rechts immer so die Monate und Tage gesehen, die dich Geld gekostet haben, während eigentlich nichts passiert ist, außer die Bug zu fixen. Und das hat einen so ein bisschen, das nahegebracht. Und das fand ich eigentlich ganz cool, das Prinzip. Und das ist halt einfach tote Zeit. Aber natürlich haut man dann lieber ein Palworld raus, nennt es Early Access. Auch wenn jetzt Palworld vielleicht das unfairste Beispiel ist, da gibt es noch andere Sachen, die viel schlimmer sind. Und bringt dann lieber sowas raus, kriegt dann Millionen von Spielern, weil sie das Setting so cool fanden, also Pokémon mit Waffen und Sklaverei und Verarbeitung von Pokémon zu Lebensmitteln und so weiter und so fort. Nennen wir es einfach mal so, wie es ist. Und dann hat sich aber dieser Hype vom Setting abgetan, aber trotzdem hat diese Firma unglaublich viel Geld gemacht.
Ja.
Wie oft hat sich das verkauft? Ich weiß es gerade. Wir hatten, glaube ich, mal ein paar Wochen nach dem Release von Palworld hatten wir auf der Maxi eine Frage, wie oft sich das verkauft hat. Und das war, glaube ich, 3 Wochen oder so. Über alle Plattformen war das da bereits bei 20 Millionen. Also die haben unglaubliches Geld gemacht.
Ich glaube, da musst du gucken. Das war die maximale Anzahl Spieler. Es waren 25 Millionen, wurde gemeldet, 25 Millionen Spieler, die entstanden sind. Aber dann muss man natürlich den Game Pass mit einberechnen. Und das heißt, auf Xbox alleine waren schon super viele Millionen. Ich meine, dass die höchste Zahl 14 Millionen Verkäufe auf Steam waren.
Okay, warte mal. Wir haben hier eine News vom 6.2.2024. 12 Millionen Kopien nur über PC-Plattform Steam.
Ja.
So, jetzt haben wir 2 Monate später. Klar, Game Pass werden es die meisten auf der Konsole gespielt haben. Und später gab es halt keine weiteren Verkaufszahlen mehr. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, die haben ihre 20 Millionen Einheiten verkauft. Ne, das könnte man
nein,
schon durchaus.
Aber okay, annehmen. Ja, mach, aber nein, haben sie nicht. Ja.
Wenn sie sagen, guck mal, die Newsmeldung ist, innerhalb von kürzester Zeit verkaufte sich Palworld bereits über 12 Millionen Kopien nur über Steam. So,
ja, aber also, auf Xbox kauft doch keiner. Das spielen sie doch, das ist es. Fast 8 oder 9 Millionen haben es im Game Pass gespielt. Auf Xbox werden nicht viele Verkäufe dazugekommen sein. Und danach war der Hype ja vorbei. Danach hat es keiner mehr gekauft. Also das wird, ich meine, es waren 14 Millionen Verkäufe.
Na gut, aber die Einnahmen sind da schon 252 Millionen Euro.
Ja, das ist natürlich in jedem Fall geil, ja.
Ne, und sagen wir mal, die machen jetzt über die Zeit Einnahmen von 1 Milliarde. Angenommen jetzt. Wenn die dann wirklich nur mit diesen Assets hier rumgewürfelt haben und so weiter, dann waren die Produktionskosten für dieses Ding auch nicht allzu hoch. Also, lass das auf ein paar Millionen rausgelaufen sein. Dann hast du natürlich immer noch einen Riesenplus. So. Und genau das versuchen die Hersteller natürlich, und ich kann es ja auch verstehen, der einfachste Weg und dann Kohle damit zu machen, ist ja völlig verständlich. Das Ding ist halt, wir müssen halt wirklich aufpassen. Also ich weiß nicht, wie man das auch machen will. Nintendo hat ein Seal of Quality damals eingeführt. Das kannst du aber natürlich auch nur intern machen. Aber brauchen wir vielleicht so ein Seal of Quality mal wieder? Weil ich habe immer den Eindruck, klar, freie Marktwirtschaft, dies und das und sowieso, aber ich habe so ganz oft den Eindruck, dass hier einfach die schnelle Mark gemacht wird, ja, und dann versucht jeder, das halt natürlich ein bisschen hinzukriegen. Können sie auch meinetwegen alle machen, aber ich bin immer noch der Meinung, man sollte wirklich das sollte man halt auch nicht entlohnen, ne? Weil natürlich kommen die Hersteller auch von so günstiger produzierten Spielen immer mit den großen Versprechen, ja, wir werden das supporten und so. Aber das geht natürlich nur solange es auch erfolgreich ist. Und ich wette, wir werden von Palworld nicht mehr sehr viel hören.
Nee.
Ja, das ist erledigt, das Thema.
Das war so witzig jetzt bei Game Dev, wenn man das so merkt, dass du auch, ja, beim nächsten Spiel, da hat man sich ja teilweise entschieden, oh, jetzt ist hier gerade was populär, casual auf dem Gameboy. Jetzt könnte man hat halt viel erforscht, jetzt könnte man noch Zeit verbringen, eine richtig geile Engine bauen, damit die Spiele richtig geil werden und sowas.
Ja.
Oder entwickelt man noch schnell ein einfaches Spiel ohne die ganzen Features, einfach nur um Cash abzugreifen, ne?
Das ist
voll witzig, wie man das bei Game Dev alles so ein bisschen sieht, ja.
Ja, und das Witzige ist, Ich vergleiche das gerne immer mit unserer YouTuber-Tätigkeit, ne? Wir treffen ja auch Entscheidungen, sage ich mal, wo wir abwägen müssen, wie sehr hackt das jetzt in die, sage ich mal, Community-Beliebtheit rein und wie sehr brauchen wir aber diesen Monat einfach mal das ein oder andere extra Fünkchen an, entweder sei es jetzt der Titel, den wir extra interessant gestalten oder ein Placement, was wir machen, um einfach unsere Rechnung bezahlen zu können.
Ja.
So. Und ich glaube, jeder YouTuber, außer die paar wenigen, die natürlich komplett drauf scheißen, aber jeder YouTuber ist ja immer mit seiner Community auch so ein bisschen verbandelt. Und das ist ja ein ähnliches Ding. Also, klar, bei EA und so brauchen wir nicht drüber reden. Da sitzen die Investoren, die haben ja jetzt auch wieder so ein Ding abgezogen, von wegen, dass sie dieses Motive-Team, die für die Dead Space Remakes zuständig sind, haben sie jetzt abgezogen von Dead Space 2 Remake und haben das jetzt ins Battlefield-Team gesteckt. So, weil man natürlich mehr Verkaufschancen dafür sieht. Ne? Gut, ist denn halt so. Ich glaube aber auch, dass Dead Space 1 Remake nicht unbedingt ein Flop war, sondern schon seine Kosten wieder eingespielt hat. Aber gut. Und bei unserer Situation ist es dann halt wirklich so, wir wägen ganz oft ab, weil ich krieg ja jeden Tag so, boah, ich weiß nicht, also mittlerweile ist es so wirklich 2 bis 3 Placement-Anfragen.
Mhm.
Und da ist es dann wirklich so, dass ich schon stark vorfilter. Da geht es dann einfach auch darum, kann ich sowas auf meinen Kanal bringen? Bringt das überhaupt was? Oder muss ich es manchmal vielleicht auf meinem Kanal bringen, damit ich einfach nächsten Monat meine Rechnung bezahlen kann?
Ja.
Und das ist immer ein schwieriges Thema. Und ich finde, Game Dev Tycoon, also um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, zeigt ganz gut die andere Seite. Ne? Also du musst halt, um ein Unternehmen wirtschaftlich zu halten, leider Gottes, auch mal gegen die Community gehen. Um dann aber direkt auf die Zahlen zu gucken und zu sehen, wow, das funktioniert ja jetzt super. Nehmen wir jetzt einfach mal als bestes Beispiel, sage ich einfach mal Holy, ja, und da rede ich jetzt auch ganz offen drüber. Ich habe mit denen 5 Monate verhandelt, weil ich immer ein ungutes Gefühl hatte, weil halt diese Energy Booster und wie sie nicht alles heißen, so einen schlechten Ruf hatten, weil auch viele Firmen einfach Schrott rausgebracht haben.
Mhm.
Weil du kannst, und dann kommt ja noch der Aggregatzustand dazu, dieses Pulver, diese Pulverform, die von vielen ja schon direkt mit ungesund abgegrenzt werden. So, und dann habe ich aber irgendwann diese Phase gehabt, wo ich gesagt habe, okay, du musst von diesem Cola-Leitzeug und generell musst du von Cola weg. Ja, und ich brauchte eine Alternative, weil von Cola Light habe ich immer Hunger bekommen und Aspartam, brauchen wir nicht drüber reden, ist sowieso nicht der Brüller, aber noch viel schlimmer ist meines Erachtens nach mittlerweile Cola mit Zucker, weil Zucker ist einfach, also da habe ich erst vor 3 Monaten oder so einen Bericht 9 gesehen, Zucker ist einfach, also macht den Körper einfach komplett kaputt. Also kann ich nur empfehlen, ist so eine WDR-Dokumentation, was Zucker alles im Körper auslöst und was das alles kaputt macht, teilweise bis hin zu großen Schäden an verschiedensten Organen. Und da habe ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Und dann habe ich das probiert, also wie gesagt, bei Holy kein Zucker und kein Taurin drin und sowas alles. Ich bin immer noch kein, und da rede ich auch offen in Streams drüber, ich bin immer noch kein Fan von den Energy Drinks, ist einfach nicht mein Ding. Aber die haben halt auch diese Iso- und Eistee-Sachen und von denen kriege ich keinen Hunger und die verzichten auf Aspartam.
Mhm.
Und das war dann für mich so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt einfach. Und was soll ich sagen? Ja, es gibt natürlich immer noch die Leute in den Kommentaren, die dann sagen, ja, ihr Seele verkauft und dies und das und jenes, ne, wie du es halt ganz oft hast. Aber das ist mittlerweile das beste Partnerplacement.
Seele verkauft.
Habe. Ja, wirklich.
Ja, ich weiß, ich kenne das ja, aber es ist immer wieder eigentlich so absurd. Man muss immer wieder drüber lachen, dieses Seele verkauft, weil man einen Werbepartner annimmt.
Ja, es ist der Wahnsinn. Ne?
Wie weit
ja,
wir in Deutschland da so hinterher sind. Ne? In den USA ist es so witzig, da ist es halt so normal, dass die Leute 2 Placements machen. offen, also ganz offen über Spiele sprechen, als fänden sie die geil und jeder weiß, dass das Rotz-Games sind und freuen sich aber über, dass er einfach Geld kriegt. Es ist so witzig. Und wie hier in Deutschland, da wird alles geprüft moralisch, du darfst nichts mehr sagen, nichts machen und du verkaufst deine Seele. Es ist so, ach.
Es ist wirklich so, das waren die ersten Kommentare, die ich bekommen habe. Und dann liefen auch die ersten zwei Monate wirklich nicht so dolle. Also vor allem, wenn ich mir jetzt so die Einnahmen angucke, wo ich dachte, ach, naja, war das jetzt die richtige Entscheidung? Und jetzt sehe ich, seit September 2023 läuft das jetzt. Also das heißt, auch schon 8 Monate. Nee, 9 Monate jetzt fast. Und ich sag's dir so, wie es ist, das ist von den Einkünften her das beste Placement, was ich jemals hatte. Also dieses Verpartnerungsplacement. Und es gibt immer noch Stimmen, auf X hatte ich das erst vor kurzem, da hat einer gesagt, ja, das ist, da habe ich irgendwas angekreidet, ich weiß jetzt nicht mehr was, es ginge da aber auch irgendeine Partnerschaft. Und da hat auch einer drunter geschrieben, ja, das ist genauso cringe, wie wenn du uns Holy anwirbst. Und ich hätte dem am liebsten einfach die Zahlen gezeigt, die ich damit mache, weil, aber das bleibt natürlich bei mir, weil natürlich hat man auch einen Vertrag und sowas, ich kann es halt nur andeuten, aber es ist immer ein Riesenunterschied zwischen dem, was in den Kommentaren steht und das, was die Leute wirklich feiern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das halt, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen, bei EA genauso ist. Klar, da steigen die Leute einen aufs Dach, wenn du Scheiße baust wie mit Battlefield 2042. Auf der anderen Seite sind die Leute dann aber auch super zufrieden, wenn du halt wirklich ein gutes Spiel ablieferst. Und das sind Battlefields ja normalerweise. Und da kann ich das dann halt auch schon verstehen, aber es ist halt immer wieder schwer nachzuvollziehen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass nicht irgendwann der Punkt kommt, dass Hersteller sowas nur noch machen. So, jetzt war das aber ein verdammt langer Monolog.
Alles gut. Aber ja, du wirst ja noch weiter monologisieren, denn haben wir nicht noch irgendwelche technischen News?
Ja, aber wir reden mal über was sich eventuell auch interessieren könnte, damit wir jetzt hier mal zu einem Thema kommen, was vielleicht auch ältere Fans von uns, Fans sage ich schon, Zuhörer von uns interessieren könnte. Und zwar, ich habe sehr, sehr lange abgewartet mit Konsolenmods. Gerade wenn es darum geht, dass wir neue Bildschirme in alte Geräte einbauen. Weil, ganz ehrlich, nehmt euch heute mal ein Game Boy Color oder ein Game Boy Advance in der Originalform vor die Nase. Ihr werdet denken, was zur Hölle haben die da für ein Display verbaut? Damals war das halt so eine Kompromissentscheidung zwischen Akkulaufzeit, bla 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 bla. Aber, und jetzt kommt's. Ich bin ja großer OLED-Fan, das wissen ja die meisten. Und es gibt jetzt endlich einen OLED-Mod für den Game Boy Color. Du kannst halt dein Original Game Boy Color nehmen und der Einbau ist auch super einfach. Das ist wirklich nur 2 Lötpunkte, die du setzen musst. Ich kann nicht löten, ich würde es trotzdem jemand anderem machen lassen. Aber es ist nur ein Draht, den du da verbinden musst, damit dieser OLED-Screen halt seinen nötigen Strom bekommt. Und es gibt ein Gehäuse mit Display und, wenn du willst, auch noch extra Tasten dazu. Und das ganze Mod kostet 60 Euro. Und wie geil ist das denn bitte? Also, du kannst quasi deinen geliebten Game Boy Color jetzt mit einem OLED-Screen spielen. Und das finde ich fantastisch. Also, sowas liebe ich, ja. Ich weiß ja jetzt nicht, wie du da so drauf bist mit Konsolenmods oder so, aber alte Hardware nochmal einen neuen Hauch Leben einzuläuten, ist doch einfach der Hammer. Oder nicht?
Ja, ich denke gerade. Ich frage mich halt jetzt gerade, ob es jetzt so geil knallt, einem Game Boy Color mit so einem Mini-Bildschirm den fettesten Screen einzubauen, macht das wirklich so viel aus?
Also ich habe die Videos ja dazu gesehen. Das kann man ja immer nur ein bisschen schwieriger nachvollziehen, wenn man das hier auf dem PC guckt, weil ich habe ja noch keinen OLED-Monitor oder so. Aber das ist das nächste Ding, was ich irgendwann plane. Und allein auf diesen YouTube-Videos siehst du halt einen Riesenunterschied. Wenn du dann diese 8-Bit-Grafikkarten so knackscharf hast, weil sie halt nativ auf diesen Screen übertragen werden. Dazu kommt ja halt noch, dass dieser OLED-Screen auch noch ein bisschen größer ist als der alte. Also, wenn man sich mal den Game Boy Color mit Original-Screen anguckt, dann denkst du, der ist aber schon verdammt klein. Ja, vor allem, weil davor gab es ja den Game Boy Pocket, der ja schon einen größeren Screen hatte, aber für den Color hat man den wieder ein bisschen eingedampft, weil man halt die Color-Fähigkeit hatte. Und aber wenn du das dir anguckst, ey, das sieht so geil aus, wie ich finde. Also gerade auf diesen Videos, die du da, die überall im Netz mittlerweile rumschwimmen. Und wenn du, ich schick dir jetzt einfach mal einen Link, Tim. Und die erste Szene, wenn dir den Game Boy Color ins Bild hält und du siehst dann wirklich dieses Pokémon-Logo von der Crystal-Version und diese krassen Kontraste und das Schwarz im Hintergrund, ey, da denke ich jedes Mal, wie geil ist das denn mittlerweile geworden? Und das sieht einfach richtig geil aus. Gerade diese 8-Bit und 8-Bit-Grafiken, diese 8-Bit-Grafiken, die dann nochmal so richtig schön Schwarzwerte rüberbringen, ey, es ist einfach fantastisch, wirklich. Also, ich finde, OLED ist einfach die Technik, und die haben sie ja jetzt auch weiterentwickelt, darauf will ich auch nochmal zu sprechen kommen, die haben ja jetzt dieses Problem mit dem Blau gelöst, endlich mal. Also du wirst auch in Zukunft keine Ausbrenneffekte mehr haben auf OLED. Die Sache ist natürlich, was wollen die Hersteller in Zukunft machen? Die wollen ja weiterhin Geld verdienen. Aber ich denke mal, OLED wird für Jahre lang jetzt noch der absolute Standard sein und auch das perfekte Bild bieten. Und das ist einfach so geil. Also ich kann es gar nicht, also von mir aus technischer Nerd-Seite, alte Geräte, vielleicht auch, weil sie einen kaputten Screen haben oder so, dann nochmal aufzurüsten mit so einem OLED-Screen.
Pass auf, ich kann dir sogar erklären, warum ich erstmal skeptisch bin. Diese ganze Szene, ne, um alte Konsolen Modding und Originalkonsole hier oder da, da gibt es immer zwei Gesichter, finde ich persönlich. Und das ist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren so. Es gibt da, einmal gibt es die Sachen, die wirklich, die einen wirklichen Mehrwert bieten, wo halt wirklich, ja, alte Sachen, wo halt wirklich, wo es besser aussieht, wo es halt wirklich ohne Diskussion wirklich besser aussieht, wo es auf jeden Fall wirklich einen Mehrwert hat für das Ganze. Und wo einfach man jeder sagen würde, oh, das ist jetzt halt aber auch wirklich geil. Das ist ein Upgrade. Oh mein Gott. Und dann gibt es die Enthusiasten. Dann gibt es so die, die einfach gefühlt Spaß haben an Dingen, die aber im Endeffekt einfach nicht wirklich anders aussehen. Ich habe zum Beispiel oft diese Diskussion gehabt, dass halt Leute ja mit Originalkonsole unbedingt streamen wollen und mir halt erzählen wollen, dass es auf Originalkonsole ja so viel besser aussieht als auf meinem Emulator. Und ich habe dann die Vergleichsvideos gesehen, ich habe mir das angeguckt und ich meine, Leute, da ist kein Unterschied. Es sieht einfach, Emulator sieht fantastisch aus. Ich habe auch noch meine ganzen Features und dann habe ich immer irgendwann gemerkt, dass das dann immer so ein Grundsatzding ist, dass halt viele Leute, wenn es um alte Konsolen und Modding und Retro geht, dass da viele auch eher mit Feeling dabei sind, weil sie halt gerne das Feeling haben wollen, auf der alten Konsole zu spielen. Und das ist okay. Nur, ich sage auch nicht, dass das nicht toll ist. Ich mag ja auch gerne Retro. Aber die Frage ist im Endeffekt, wenn man jetzt etwas baut und so eine tolle Veränderung vorstellt, wird sie am Ende tatsächlich benutzt? Weil es gibt so viele, im Laufe der Zeit sind so viele komische Handhelds aufgetaucht, ne? So viele Handhelds, die jetzt das abspielen, die jetzt das können und das. Und im Endeffekt sind sie aber immer gefloppt, weil sich herausgestellt hat, dass zwar ganz, ganz viele Leute immer sagen, das ist ja cool, aber keiner das Ding gekauft und keiner das Ding benutzt hat, weil es halt am Ende nicht praktikabel war, weil es dann am Ende doch wirklich nicht so viele Leute interessiert hat. Und das klingt jetzt wirklich sehr negativ für diese Szene, so meine ich das aber gar nicht, sondern da kommt einfach viel raus, wo sich die Leute viel Gedanken gemacht haben, was dann aber tatsächlich im Endeffekt keinen wirklichen großen Unterschied macht. Und deshalb, viele Sachen sind aber auch sehr, sehr cool, aber der Anteil von den Sachen, die im Endeffekt nur Enthusiasten interessiert, aber keinen wirklichen Unterschied bieten, ist dann doch leider so groß, dass ich immer erstmal sage, okay, ganz ruhig, gucke ich mir erstmal in Ruhe an, aber ich bin halt nicht sofort gehypt, wenn man mir diese Neuerung von früher vorstellt. So. Weißt du?
Ja, also Ich habe hier ein umgebautes Nintendo 64 mit HDMI, eine umgebaute PlayStation 1 mit HDMI. Und ich sag's mal so, die kommen jetzt nicht so oft zum Einsatz, sondern einfach nur, wenn ich mal ein spezielles Stream-Projekt habe oder so. Und natürlich muss man das auch immer ein bisschen von der technischen Seite sehen. Gerade bei den HDMI-Umbauten ist es ja so, dass du dann wirklich das Bild siehst, was intern berechnet wird, was aber nie an deinem Fernseher so angekommen ist. Nehmen wir jetzt einfach mal an, beim N64 zum Beispiel, es war sehr darauf ausgelegt, an Röhrenfernsehern zu laufen. Das Bild war immer ein bisschen blurry und die Pixel und so weiter und so fort, die nie wirklich existiert haben, weil sie da einfach so einen Schmierfilter, was sie damals Anti-Aliasing genannt haben, rübergelegt haben. Weil man damals natürlich alles versucht hat, gegenüber der PlayStation 1 zum Beispiel, die Ästhetik zu verändern. Also das heißt, dass du nicht mehr diese groben Pixel hast und so weiter und so fort. Also ich verstehe das schon von der Seite. Mit dem HDMI-Mods kriegst du halt wirklich das ausgegeben, was intern in dieser Konsole berechnet wird. Und das finde ich halt total spannend, weil ich mir so denke, wow, wie weit konnte man denn schon gehen mit 33 MHz oder beim N64 96 MHz und 1 Megabyte bzw. 4 Megabyte RAM. Und das finde ich immer total toll. Also von der Seite kann ich das schon verstehen, dass jetzt jemand sagt, ey, da schmeiße ich den Emulator an, kann denn die Auflösung auch noch hochballern, sage ich mal, auf 4K oder was weiß ich, und hab dann ein crispy Bild. Ey, bin ich auch absolut dafür. Ich mag auch Emulation. Aber ich sag's mal so, bei einem OLED-Screen, das sieht jeder. Jeder. Du kannst jemanden Gameboy hinlegen, sag ich mal, der kann das spielen und dann legst du ihm direkt das gleiche Gerät daneben, nur mit einem OLED-Screen. Und jeder wird sagen, wow, die Farben sind krasser und das Schwarz ist sowieso krasser, ja, weil es ist einfach aus und so weiter und so fort. Und da mache ich dann doch noch einen kleinen Unterschied zwischen diesen Enthusiasten-Mods und den Mods, die halt auch nicht viel kosten, weil 60 Euro ist meines Erachtens nach nicht viel dafür.
Ja.
Und was du jedem hinlegen kannst und sagen kannst, ey, das ist doch mal geil. Und ich würde schon fast behaupten, klar, Kinder sind da nicht so anspruchsvoll. Aber wenn du heutzutage ein Kind ein Gameboy ohne Beleuchtung hinlegst, dann werden die auch sagen, aber
ja, Beleuchtung ist schon ein Totschlagargument. Ne? Aber pass auf, gerade in diesem Beispiel jetzt. Mhm. Es gibt halt auch einen Unterschied noch zwischen ist besser, merklich besser, aber, oder lass mich dir die Frage stellen, glaubst du denn tatsächlich, dass, wenn du das Ding jetzt hättest, ja, dass du tatsächlich mit diesem Gerät spielen würdest? Weißt du, was ich meine? Würdest du tatsächlich auf diesem Game Boy Color jetzt auf einmal die alten Spiele spielen? Hast du die Spiele überhaupt da? Weil jetzt hast du ein Gerät, was klar, der Bildschirm, das sieht man schon direkt, der Bildschirm sieht besser aus. Keine Diskussion, bin ich bei dir. Sieht geiler aus, sieht cool aus. Aber willst du auf dem Ding spielen? Oder spielst du vielleicht doch lieber auf deiner Switch, wo die Gameboy-Spiele im Moment online verfügbar sind? Spielst du vielleicht doch lieber auf deinem Emulator, den du mit deinem Fernseher verbunden hast, weil du da alle deine Spiele drauf hast? Weißt du, was ich meine? Willst du tatsächlich auf diesem Gerät spielen oder findest du es einfach nur cool?
Tatsächlich würde ich das selbst nicht, aber ich habe einen Analog Pocket. Also da ist das für mich natürlich erledigt, auch wenn der Analog Pocket noch kein OLED-Screen hat, aber wer weiß, das ist ja jetzt nicht mehr allzu weit weg. Aber was ich auf jeden Fall machen würde, weil ich ja jetzt auch mit den Kids zu tun habe und so weiter und so fort, ich will denen gerne so ein Ding in die Hand drücken. Erstmal so einen kaputten Game Boy Color, den kriegst du für ein paar Euro hinterhergeschmissen. Die Mod kostet 60 Euro. So. Da habe ich dann halt irgendwie 60, 70, 75 Euro investiert, um den am Ende, und da bin ich auch ganz ehrlich, nicht nur mit den Original-Games, sondern halt auch mit so einer Cartridge, kommt eine SD-Karte rein, und dann können die sich da mal durchprobieren, dass sie am Ende wirklich mal diese Faszination auch erleben, dass auch einfache Spiele, weil Gameboy-Spiele sind nun mal vergleichsweise einfach mit verglichen mit anderen Sachen, einen Riesenspaß machen können. Weil das Ding ist einfach, meine Mission, sage ich mal, ist da einfach, dass ich denen diese Faszination nahebringen will, was außerhalb der Welt von TikTok und vielen Mobile Games einfach stattfindet. Und ich glaube, dafür ist es perfekt. Du könntest jetzt natürlich auch noch sagen, okay, ich kaufe mir so ein Embernic RS36. Das geht natürlich auch. kostet 40 Euro meinetwegen, hat auch einen guten Screen und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es dann auch ein bisschen persönliche Präferenz von mir, dass ich sage, okay, ich drücke euch hier mal einen originalen Gameboy in der Hand, nur mit dieser Verbesserung, dass sie nicht nach 2 Minuten sagen, ey du, ich sitze hier zwar im Auto, aber ich sehe nichts, weil, ne, also ich glaube, für moderne Augen ist das halt eine schwierige
Sache. Ja, die Hintergrundbeleuchtung muss schon sein. Ne? Aber ja gut, aber denk dran, gerade bei diesem Gerät, du brauchst die Spiele halt auch, ne? Und wer hat schon die Spiele halt da? Und dann greift man halt doch wieder auf irgendwelche komischen Karten, die man dann aber auch erstmal besorgen muss, ne? Und da ist dann, da wird es dann halt auch irgendwann wieder technisch fummelig. Und da rutschen dann halt viele dieser Geräte halt einfach in einen nicht massen, nicht alltagstauglich, nicht casual-tauglich. Weil nicht jeder, ich zum Beispiel, hat Lust, sich mit SD-Kartenfummelei auseinanderzusetzen und da noch was einzurichten und das Ding am PC erstmal einrichten zu müssen. Mhm. Da und deshalb, viele dieser Geräte sind dann im Endeffekt nicht so wirklich alltagstauglich und sind dann eben dann doch nur was für Enthusiasten. Und da, deshalb hat, glaube ich, auch dieser, haben viele dieser Geräte, die natürlich innerhalb ihrer Bubble auf YouTube und so ihren Anspruch finden, die wenigsten haben es bisher geschafft, irgendwie, ja, einen Absatz bei den Massen zu finden. Und ich glaube, das ist halt oft der Punkt. Sie sind dann nicht praktikabel oder sie gehen in der modernen Welt von ROMs und von Online-Angeboten und Online-Bibliotheken wie Game Pass und sowas einfach unter, weil sie nicht mehr, ja, den dafür Mehrwert bieten.
Und genau das meine ich ja. Dafür sind wir ja auch ein bisschen mitverantwortlich. Weil, klar, logisch, Kid XY holt sich die Switch Lite und vielleicht ein Nintendo Switch Online-Abo von den Eltern oder was weiß ich und spielt die Dinger dann emuliert. Und das würde ja für die meisten auch völlig reichen. Aber ich finde diese, wo wir auch wieder zu einem unserer ersten Themen kommen, dieses Präservieren, sage ich mal, von Originalerfahrung, finde ich schon irgendwie wichtig. Weil das Ding ist, ich habe zum Beispiel meinen Cousin, der hat auch 2 Kids, 2 Jungs. Und das Erste, was ich richtig cool fand damals, klar, die spielen heutzutage auch mal Fortnite oder so, ne? Aber das Erste, was er gemacht hat, der hat die vor einem, ohne Scheiß, vor einem NES gesetzt. Und das Coole ist, dass du dann diese Erfahrung mitmachen kannst, wie wir sie damals hatten. Weil die kannten ja vorher nichts anderes. Mhm. So, die haben dann mit 6 da vor ihrem NES gesessen und haben NES-Spiele gespielt. Super Mario Bros. 3, vielleicht auch mal das ein oder andere Game, weil er aktiv gesagt hat, er wird jetzt nicht einen Haufen Geld rausschmeißen, er wird ihnen jetzt einfach die alte Konsole hinstellen. Und ich finde, gerade in Sachen Videospielerziehung, wenn das auch ein bisschen komisch klingt und vielleicht auch ein bisschen aus unserer Bubble heraus, aber ich glaube, die Bubble ist mittlerweile größer, als wir glauben, ist das wichtig. Weil wenn du das erste Game, was du deinen Kids vorsetzt, eventuell gleich so ein modernes, komplett modernes Ding ist oder so, dann wirst du auch keine Awareness dafür schaffen. So, und ich finde, da helfen so eine Sachen. Natürlich ist das alles im kleinen Rahmen. Dass das jetzt kein Massenprodukt wird, ist mir klar. So. Aber diese Awareness zu schaffen für ältere Spiele, dass dein Kind, sage ich mal, oder dein Sohn, deine Tochter, was weiß ich, nicht irgendwann sagt, ist ja völlige Scheiße, was du da spielst und so, weil vielleicht die anderen Kids so erzogen worden. Ich finde, sowas gehört schon zum guten Ton dazu. Und da helfen natürlich so eine Sachen absolut. Für mich als Enthusiast auf der anderen Seite natürlich auch, weil OLED ist einfach nun mal der King, meines Erachtens nach. Micro-LED, das, was man denn auf physischer Basis machen wollte, also weg von diesem organischen und so, hat sich nicht gelohnt, wird anscheinend jetzt so bald wieder eingestampft, ist zu teuer geworden. Und OLED damit, wenn man das jetzt wirklich noch mit den Blauwerten rauskriegt, dass die nicht so mehr so viel Energie brauchen, weil die brauchen momentan das Dreifache an Energie wie grüne LEDs und rote LEDs, da will ich jetzt aber nicht zu weit ins Detail gehen. Wenn man das noch schafft, dann sind wir absolut auf einem besten Weg. Und an so einem Projekten sieht man aber auch wieder den Fortschritt, dass so ein Screen mittlerweile $60 kostet, mit Gehäuse und Tasten. Also du kriegst wirklich das komplette Paket dafür, für $60. Das finde ich fantastisch. Ich warte jetzt gerade aber noch auf den Game Boy Advance, weil der Game Boy Advance in der Originalform, also in der so länglich war, das ist mein absoluter Favorit damals gewesen. Und wenn das noch kommt, da bin ich aber sowas von dabei. Also dann bin ich aber sowas von dabei. Da habe ich.
Ich habe immer einen mit einem richtig schönen Bildschirm, mit Hintergrundbeleuchtung. Den hat mir mal einer geschickt. Das ist schon cool. Den habe ich am Bett liegen.
Ja, und das sind einfach so kleine Sachen. Ey, und wenn die Dinger am Ende auf dem Klo liegen oder so, ja? Also wenn du da einfach mal eine Runde zockst oder so, aber dann freust du dich halt auch mal darüber, dass du ein schönes, hochwertiges Gerät hast, meinetwegen auch mit Akkuumbau und allem drum und dran. Also das heißt, du brauchst auch keine Batterien mehr dafür. Und dann ist das einfach geil. So, aber jetzt haben wir hier viel Enthusiastengelaber gemacht.
Ja, ist ja okay,
trotzdem wollte ich das da, ne?
Ja, nee, ist schon cool, ist schon cool.
Ja. Gut, kommen wir mal zur Switch, Tim. Hatten wir heute noch gar nicht. Nur ganz kurz angedeutet gerade. Es gibt ein, und das finde ich total faszinierend, was so ein bisschen meine Meinung über die Switch 2 revidiert, sage ich mal. Und es wird technisch, ja. Aber das Ergebnis davon, ich glaube, das kann man so ein bisschen nachvollziehen. Es gibt einen Modder, der... Ach, halt's Maul. Also, der hat seine Nintendo Switch OLED umgebaut.
Ja.
Und zwar nicht nur im Sinne von, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe mir jetzt einen Chip einbauen lassen, wo ich die CPU und den Speicher, also den RAM-Speicher und so weiter und so fort auf höheren Taktraten laufen lassen kann. Sogar so weit. Und das dürfte dich vielleicht sogar auch interessieren, weil der Mod ist nicht teuer. Sogar so weit, dass man mit einem Patch Zelda TOTK in 60 Frames und ohne Auflösungsskalierung spielen kann. Also es läuft nativ auf 1080p durchgehend.
Ja.
Auf 60 Frames. Da sieht man schon, wie viel Potenzial dieser Chip noch hat, der da drin eingebaut ist. Der läuft nämlich jetzt nicht nur noch auf 1 GHz, sondern auf 2,7 GHz. Was schon eine ordentliche Steigerung ist. Aber einer hatte sich natürlich gedacht, da kann ich mehr. Der hat sich natürlich auch diesen Mod-Chip eingebaut, hat dann auch die CPU übertaktet, aber natürlich, wie wir wissen, mittlerweile ist bei der Nintendo Switch der Arbeitsspeicher ein großer Bottleneck. Der sorgt dafür, dass es bei TOTK ruckelt, in Dörfern, obwohl es nicht sein müsste, weil der einfach so wenig Speicherbandbreite hat. Und der hat sich gedacht, naja, dabei belasse ich es nicht, sondern ich rüste diesen Speicher von 4 auf 8 GB auf. Also das Doppelte. Das Spannende daran ist, hat er gemacht, das Spannende daran ist, da sieht man wieder, wie gut diese Spiele für die Switch optimiert sein müssen, weil einige Spiele können gar nicht mehr als 4 GB ansprechen. Also das heißt, der Entwickler hat sich hingesetzt und hat gesagt, okay, wir basteln jetzt explizit für diese 4 GB, damit wir nicht über dieses Limit hinauskommen, damit es da keine Stotterer gibt und so weiter und so fort. Gibt es natürlich auch andere Beispiele, die es nicht einhalten, aber es gibt auf jeden Fall auch Spiele, die direkt von Nintendo stammen, die mehr als diese 4 GB ansprechen können. Und das ist Zelda TOTK zum Beispiel. Und der hat es geschafft. Und das fand ich wirklich erstaunlich. Also ich rede da wieder ein bisschen aus der Technik-Bubble, aber der hat es geschafft, Zelda TOTK auf einer normalen Nintendo Switch OLED in 4K laufen zu lassen. Klar, nur mit 10, 12, 15 Frames. Aber auf so einem kleinen Mobile-Chip, wenn man bedenkt, dass sich die großen Konsolen hier so schwer tun damit, oder zumindest die Entwickler so schwer tun damit, auf so einem kleinen Mobile-Chip so eine Auflösung rauszupressen, das ist eventuell auch Nvidias Schuld, in Anführungszeichen, ganz große Anführungszeichen, weil die Architektur vielleicht so gut skalierbar ist. Aber das würde für die Zukunft einiges bedeuten für die Nintendo Switch 2, die ja auf einer erweiterten Architektur basiert. Weil bisher bin ich davon ausgegangen, 4K, komm, vergiss es. Komplett. Vergiss es einfach. Auf der Switch 2 wird das auch nicht so kommen. Ja, aber dieses Ding hat ein bisschen meine Meinung geändert. Klar, 10 bis 15 Frames ist jetzt nicht spielbar, aber bisher galt es als komplett unmöglich, überhaupt eine 4K-Auflösung auf der Konsole zu fahren. Nicht nur, weil man zu wenig Arbeitsspeicher generell dafür hatte, sondern weil man einfach gedacht hat, der Chip kann, der kennt, der weiß nicht mal, was 4K ist. Und das finde ich echt eine spannende Sache für die zukünftige Konsole. Wenn es Nintendo wirklich schaffen sollte, aus dieser Hardware, die da jetzt kommt, das so rauszuzaubern, dann werden wir sehr häufig auch 1080p-Spiele mit 60 Frames sehen. Und ich bin davon technisch so fasziniert in dem Fall, weil bisher war das für mich immer ein Handy-Chip, der 3D-Grafik überhaupt nicht daran gedacht hat, sowas darzustellen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Nintendo dann wieder mit den großen Konsolen hier mithalten kann, tatsächlich. Klar, bis die PS6 kommt. Aber da hätte man ja jetzt im Vergleich zur Nintendo Switch 1, und darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen, wenigstens 3-4 Jahre, wo man mithalten kann. Und da bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt. Ich weiß, du willst Spiele und dir ist Technik immer nicht so wichtig und dies und das und jenes. Aber trotzdem ist es für Nintendo wichtig, da so mithalten zu können. Und das hat jetzt meine Meinung komplett ein bisschen gedreht, tatsächlich mit der neuen Konsole, die dann hoffentlich jetzt endlich mal bald angekündigt wird. Ich meine, März war ja für den Arsch, aber es war ja schon klar, nachdem sie es verschoben haben intern.
Ich finde das immer so witzig, ich finde das immer so traurig, wenn du sagst, du bist voll auf meine Meinung gespannt. Dabei habe ich dazu wirklich eigentlich gar keine Meinung. Das ist so, es ist mir so, ach, ich will es halt nicht mal sagen. Das klingt immer so, als hätte ich keinen Bock auf Podcasts oder so, weil es ist mir immer so egal. Ich freue mich auf die Specs, wenn sie dann angekündigt sind. So, ich horche dann hin, wenn angekündigt ist, was die neue Switch kann und dieses. Mich fasziniert Technik halt einfach nicht. Mich fasziniert Specs nicht. Mich faszinieren die Daten nicht. Und ich freue mich, wenn das Spiel, ich freue mich, wenn die neue Konsole flüssige Spiele in guter Qualität mir zeigen kann. Und darüber freue ich mich dann. Aber alles andere davor, ich weiß nicht. Ich will da gar nicht irgendwie immer der sein, der sagt so, oh, aber ich kann da einfach keine Begeisterung für aufbringen. Ich weiß, ich kann es nicht. Weißt du?
Ja, aber. Ich sag's mal so, es geht mir ja nicht im Speziellen nur um 4K, ne?
Ja. Sondern 1080p, 60 FPS finde ich viel, viel besser. Und na klar fände ich es cool, wenn man dann auf der nächsten Konsole vielleicht nochmal Tears of the Kingdom dann in 60 FPS spielen kann. Natürlich finde ich es dann cool, aber ich freue mich dann darüber, wenn es soweit sein sollte.
Naja, nicht nur das. Also, was ich auf jeden Fall gesehen habe bei Tears of the Kingdom, wenn es im stationären Modus lief, und wir nehmen das jetzt einfach hier mal als Technikbeispiel, weil es einfach mal 1:1 genau das ist, was zeigt, was so eine kleine Switch kann. Aber wenn du das auf dem Fernseher spielst und dann wirklich hier mal vor dem großen Ding sitzt und dann wirklich mal in die Ferne guckst, was im Handheld super aussieht, weil du überall diese Nebelschwaden hast und so angedeutet die Hintergrundlandschaft, und dann guckst du es hier auf dem Fernseher aufs 100-fache vergrößert und dann siehst du, okay, diese Landschaft da im Hintergrund, das ist einfach nur eine Fläche. So. Also es geht mir nicht im Speziellen darum, 4K jetzt auf der Switch 2 zu haben, sondern es geht mir im Speziellen darum, dass die Welten dann belebter werden. Also du kannst dann im Hintergrund mehr Tiere darstellen, die Bäume sind dann halt nicht nur irgendwie angedeutet, sondern die bewegen sich im Wind und so weiter und so fort. Und ich finde, dafür ist das halt eine richtig geile Sache und erstaunlicherweise relativ performant, wenn man das jetzt mal so sagen darf, weil alles, was man jetzt auf der Switch 1 gemacht hat, überträgt man auf die Switch 2. Wir haben eine ähnliche Hardware, wir haben wieder einen Chip von Nvidia, das geht so gut wie gesichert und du kannst direkt weiterentwickeln. Wir werden bei der Nintendo Switch 2 oder wie sie auch immer heißen wird, das sehen, was wir bei den großen Konsolen seit 2 Generationen vermissen. Diesen Sprung. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass wir diesen Sprung von Super Nintendo auf Nintendo 64, das wird sowieso keiner mehr reinholen können, aber nehmen wir einfach mal diesen Sprung von Nintendo 64 auf
GameCube war auch schon merklich. Ja, ja.
Ne?
Das ist ja wie PlayStation 1 zu 2 war auch ein krasser Sprung. Da hat 3D richtig. Einfach sich massiv weiterentwickelt, ja.
Richtig, genau. Und das werden wir jetzt nochmal auf der Nintendo Switch 2 erleben. Das wird, weil wir
glaubst
sind so
du,
gewohnt,
hoffst du?
Das wird so kommen. Definitiv. Also rein von der technischen Seite. Wir werden die ersten, vielleicht wird Nintendo sogar wieder auf die Technik gehen. Und die sind sich bewusst, dass man quasi, ja, wie soll ich sagen, die sind sich absolut bewusst, dass man quasi natürlich technisch immer noch rein von der Leistung, rein von den Zahlen zurückliegt. Aber ich glaube schon, dass Nintendo jetzt wirklich, die werden sich wieder hinstellen, einen Nintendo Direct machen und dann zeigen, Leute, das wird euch in Zukunft technisch auf unserer Konsole erwarten und dann ihren Nintendo-Titel zeigen, wo du sagst, okay, das ist krass im Vergleich zu dem, was sie bisher abgeliefert haben. Und Nintendo hat einen riesen Vorteil. Die haben damals mit der Wii, wo jeder gesagt hat, Alter, die legen jetzt den GameCube nochmal neu auf, sozusagen. Dadurch, dass sie diesen Schritt zurückgemacht haben, haben sie jetzt den Vorteil, den alle anderen Hersteller nicht mehr haben. Sie können warten, bis die Engines, wie die Unreal Engine, ausgereift ist. Die müssen nicht immer auf die neueste Version springen und damit die ganzen Probleme in Kauf nehmen. Die können jetzt zeigen, okay, guckt euch, ich bin schon so gespannt auf die Präsentation, wirklich, ohne Scheiß, aber guckt euch unsere neuen Nintendo Games an, sei es jetzt ein Zelda oder so, und du wirst immer den Vergleich zur Switch ziehen, nicht unbedingt zur PlayStation 5 oder so, das machen die jüngeren Leute, ohne es jetzt böse zu meinen, ja. Die machen sowas noch. Ja, aber guck mal, bei der PlayStation 5, die kann das viel besser. Nein, die meisten Leute werden sich dann da hinsetzen und sagen, das ist jetzt das neue Zelda oder das ist das neue 3D-Mario, was aussieht wie ein Animationsfilm oder so. Und das werden wir jetzt alles nochmal erleben. Wir werden nochmal dieses Erlebnis haben von der Switch 1 zur Switch 2, würde ich jetzt behaupten, wie damals. Ja, also ähnlich wie damals vom N64 zum GameCube.
Okay.
Da, oder, ja, und das werden die jetzt halt mit dieser neuen Hardware schaffen. Und da war ich mir bisher immer nicht so sicher, weil ich da immer sehr versucht habe, sehr objektiv zu denken und denke, naja, kommt halt der nächste Mobile-Chip in die Nintendo-Konsole. Aber wenn man sieht, wie performant diese Schnittstelle von Nvidia ist und so weiter und so fort, da habe ich mir gedacht, okay, gut, ich lasse mich absolut überraschen und ich glaube, dass wir auf der nächsten Nintendo-Konsole 3D-Marios in Animationsfilmqualität sehen können. So wie wir es jetzt zum Beispiel schon bei Ratchet & Clank gesehen haben, auf der PlayStation 5, was ja auch Animationsfilm zum Spielen ist.
Mhm.
Nintendo wird da sicherlich auch wieder ihre Optimierung machen und so, dass es im Endeffekt vielleicht 1:1 verglichen wird. Vielleicht werden nicht so viele Objekte irgendwo in der letzten Ecke im Hintergrund fliegen, aber dafür legt man dann den Fokus wieder darauf anders, wo die Konsole das dann optimal berechnen kann. Aber wir werden einen Riesensprung im Nintendo-Universum sehen und darauf freue ich mich schon richtig hart. Also, das wird fantastisch werden. So. Genug gehypt.
Ich freue mich auch, wenn es dann angekündigt wird und gezeigt wird.
Ja, aber man darf doch Vorfreude haben, Tim. Lass dich doch nicht immer so absterben. Ach, Mann, ey, ist doch.
Ich habe Vorfreude auf gezeigte Dinge, auf angekündigte Dinge, auf. Wenn, ja, ich freue mich davor und ich freue mich über einen Elden Ring DLC oder sowas zu spekulieren, was da drin sein könnte, weil das Ding ist ja tatsächlich angekündigt, aber dieses, ja, ich kann einfach für dieses technische Ding da, ich kann da keine Begeisterung für auf, weil ich das alles so schwammiges Rumgerätsel finde. Außerdem muss man auch ganz ehrlich sagen, ihr legt halt einfach auch echt oft sehr oft daneben mit euren Spekulationen. die ganzen Jahre, ja, es kommt das und das kommt das und Nintendo hat jedes Mal eine komplett andere Konsole herausgebracht, als irgendeiner die ganzen Jahre davor spekuliert hat. Ich finde es halt immer so witzig. So. Nintendo macht sowieso wieder was anderes, als ihr denkt.
Ich glaube nicht, dass sie das Switch-Konzept
ja, aber du weißt es halt nicht. Nintendo macht immer irgendwas Komisches.
Ey, das kann,
die Wii hat keiner kommen sehen, die DS hat keiner kommen sehen, die Wii U hat keiner kommen sehen, die Switch hat keiner kommen sehen. Wie wurde geredet? Oh ja, die Wii U 2 mit mehr Leistung und das Tablet. Nein, es kam was völlig anderes. Es kam jedes Mal was völlig anderes.
Aber ey, also das Switch-Konzept über Bord zu schmeißen, du kannst dir, also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass du am Ende wieder in alte Schläuche gehst, sage ich mal, und dann am Ende wirklich wieder eine stationäre. Wie willst du es dir vorstellen?
Nein, nein, aber Nintendo hat immer was gemacht, was sich keiner vorstellen konnte. Vielleicht machen sie das Switch-Ding nochmal anders und nochmal krasser, worüber wir jetzt gar nicht nachdenken. Nintendo hat immer was gebracht, was sich vorher keiner vorstellen konnte. Wie gesagt, ja. Wii, DS, Wii U, Switch. Niemand hat vorher darüber gesprochen. Niemand hat vorher gedacht, so eine Konsole rauszubringen. Und jedes Mal, also außer der Wii U, es war halt jedes Mal, es war geil. Es hat Erfolg gebracht und war fresh. Und vielleicht machen sie mit der neuen Switch, mit der neuen Konsole auch wieder was, was mit der Switch vielleicht irgendwie zu tun hat, aber doch wieder anders oder krasser, als man denkt. Und dann geht es aus irgendwelchen Gründen eben doch nicht auf 4K, sondern eben doch nur wieder auf das. Und wir wissen halt einfach wieder nicht, was Nintendo macht. Und deshalb, ja, rätselt, hyped um eure technischen Daten hin und her, aber Nintendo hat jedes Mal was ganz anderes gemacht, als ihr jahrelang davor spekuliert habt.
Ja, es, also was ich vermute, da habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht, dass es eine Evolution der Nintendo Switch wird. So zum Beispiel, dass du keine feste Docking Station mehr hast, sondern einfach das System erkennt, Entschuldigung, das System erkennt, du bist in der Nähe von dieser Station, die an den Fernseher angeschlossen ist oder so, und du musst nichts mehr ineinander stecken oder so und kannst einfach mit deiner Switch irgendwo sitzen, ähnlich wie bei der Wii U halt, ne? Dass die diese Kombination haben aus Wii U und Nintendo Switch. Du hast eine feste Station und fertig, aber kannst dann einfach zwischendurch, also später natürlich, draußen weiter zocken mit einer schwächeren Grafikmodi oder sowas. Vielleicht wird es auch was mit Cloud Gaming, könnte ich mir auch vorstellen, dass einfach, wenn du am Fernseher sitzt, hast du Zugriff, weil Nintendo hat ja gesagt, wir haben fast eine Milliarde in unsere Online-Struktur jetzt investiert. Vielleicht kommen sie ja dann wirklich auch ähnlich, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Microsoft, wer weiß, mit der Cloud-Struktur und sitzt einfach zu Hause und spielst dann die Spiele über die Cloud, die du unterwegs halt in einem schwächeren Modi über den Handheld spielst. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
Oder pass auf, sie machen was ganz anderes, als wir denken. Und sie bringen eine richtig krasse App fürs Handy raus, sodass du dann dein Handy, dass du deine neue Konsole mit dem Handy steuern kannst. Jederzeit, sofort, auch von zu Hause aus, kannst dann über die Switch greift dann über, keine Ahnung, auf mobile Daten auf dein Handy zu. Du kannst unterwegs deine Spiele spielen zu Hause, kannst du dann aber auf dem Fernseher weiterspielen. Und die bauen das so geil, dass du auf einmal die Spiele so krass mit dem Handy steuern kannst. Besser, als wir uns das jetzt gerade überhaupt nie vorstellen konnten. Und es wird der neue krasse Shit, weil alle ein Handy haben und es wird der übelste, krasseste Erfolg ever. Wer weiß?
Das könnte natürlich sein, dass wir eine Nintendo-App dazu bekommen, ne? Und ich bin immer noch kein Smartphone-Freund.
Ich auch nicht, aber vielleicht macht Nintendo das krass. Also, weil sie haben es halt wirklich mit jeder Generation irgendwas gemacht, was vorher niemand hat kommen sehen. Und deshalb bin ich da einfach immer sehr gespannt. Und deshalb finde ich, glaube ich, auch dieses technische Spekulieren gerade bei Nintendo so nichtig und so irrelevant, weil Nintendo bei keiner einzigen Konsole bisher einfach nur eine Konsole gebracht hat mit besseren Specs. Ja. Nie. Der GameCube war relativ safe und hatte eine starke Leistung. Aber ansonsten haben sie doch nie einfach nur eine bessere Leistung hervorgebracht.
Doch.
Und deshalb verstehe ich nicht, warum die Leute immer gerade bei Nintendo so sehr auf die Specs bedacht sind, anstatt vielleicht mal zu denken, was sie ansonsten hardware-technisch, spielerisch irgendwie von der Haptik und sowas verbessern können. Das ist doch die viel spannendere Idee, als immer nur über die Specs. Ich finde es ja sogar schon bei PlayStation langweilig, aber das hat für mich eher den Grund, dass PlayStation 1 im Endeffekt das gleiche ist wie PlayStation 5, nur in besserer Grafik.
Ja, aber auch hier gebe ich dir nicht ganz recht, weil NES, SNES, N64, GameCube, du könntest jetzt natürlich sagen, ey, aber die haben doch immer den Controller innoviert. Und klar, das hat PlayStation ein paar Generationen kaum gemacht, also immer nur Kleinigkeiten gemacht, ne? Aber vom Prinzip her war es doch genau das Gleiche.
NES, ja, damals
SNES,
gebe ich dir.
Besserer Controller.
Schultertasten.
Besserer
8-16.
Controller 3D. GameCube, scheiß Controller, besseres 3D.
Ey. Also warte mal. Also der Sprung von Super Nintendo zu N64 war ja wohl an sich schon mal eine Revolution. Aber das lag nicht an Nintendo, sondern es war von 2D auf 3D. Das heißt, sie haben einen komplett anderen Controller gemacht, als man vorher hatte, mit einem Analogstick in der Mitte, den man anderen greifen musste. Und wir spielen halt auf einmal in 3D. Was wollen sie denn da noch groß anderes machen? Der GameCube habe ich dir schon gegeben, aber danach, Wii, der DS, die Wii U, die Switch, also da war halt so viel Innovation dabei. Außerdem darf man nicht vergessen, dass selbst die Analogtasten, also selbst die Schultertasten und solche Dinge, also alles, was immer mit spielerischem Mehrwert und spielerischem Komfort zu tun hatte, kam in dem Sinne immer von Nintendo und wurde dann von den anderen nachgemacht. Ne?
Das ist richtig, ja. Also den gebe ich dir, aber vom Prinzip her, klar, es gibt immer einen Innovator und Leute, die es nachmachen. Aber vom Prinzip her sage ich mal, ey, auch Nintendo hatte seine klassische Phase. Und warum sollten die nicht auch irgendwann mal wieder zurückkommen? Also ich wünsche mir auch einige Verbesserungen einfach bei der nächsten Konsole. Ja. Ich finde die Joy-Con ganz gruselig.
Also, da muss dringend viel verbessert werden. Die Switch muss dringend überarbeitet werden.
Ne?
Die Verbindung zur Switch ist eine Katastrophe.
Ja, eben. Das sind halt einfach so Sachen. Ich finde, wenn man mal jetzt wirklich eine Generation macht, die dann einfach einen stärkeren Chip hat und diese Kinderkrankheiten der aktuellen Konsole ausmerzt und einfach noch besser macht oder vielleicht auch einfach weiter denkt. Also das, was wir jetzt haben, wie zum Beispiel, dass du eine Station hast, wo du nicht die Konsole physisch verbinden musst, das würde mir erstmal völlig reichen. So. Und
ja, aber vielleicht reicht es Nintendo nicht. Also, weil das Ding ist, wenn jetzt 150 Millionen Leute eine Switch haben, und jetzt bringen sie die gleiche Konsole, wo Kinderkrankheiten gefixt sind, mit einer krasseren Grafik. Wie viele von den 150 Millionen holen sich jetzt eine neue Konsole? So, du glaubst, glaube ich, gar nicht, wie unglaublich vielen Leuten eine bessere grafische Leistung, also eine bessere Auflösung, egal ist. Und, und vor allem die, denen das wichtig ist, die sind dann eher woanders unterwegs. Die holen sich dann keine neue Nintendo-Konsole, wenn es einfach nur dasselbe ist mit einer besseren Leistung. Gerade die, alles, was im Kinderbereich ist oder Leute, denen es halt egal ist, die holen sich nichts Neues. Deshalb wäre es schon angebracht, da was Neues zu bringen, um das Ding halt wieder zu verkaufen. Oder ich weiß es nicht. Wie gesagt, man weiß es nicht, aber einfach nur auf die Technik zu gehen, ist für mich
also
immer so ein bisschen
langweilig. Ich sag mal, gerade dieses technische Ding ist immer bis zu einem bestimmten Punkt den Leuten egal. Und das verstehe ich auch, weil Zelda TOTK sieht immer noch toll aus, Mario Odyssey sieht toll aus, keine Frage. Aber ich sag mal, das kommt halt mit der Zeit, weil ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben die Leute gesagt, ja, mehr als 30 Bilder sieht man sowieso nicht mit dem menschlichen Auge und ja, die Auflösung ist mir auch egal. Aber mit der Zeit siehst du halt immer wieder Sachen, die viel besser sind. Keine Ahnung, nehmen wir mal 60 Bilder, 120 Bilder. Selbst ich hier auf, wo ich vom iPhone 12 Pro aufs 14 Pro umgestiegen bin. Das 12 Pro hatte noch ein 60 Hertz Screen, also 60 Bilder sozusagen. Dann habe ich das 14 Pro geholt und habe mich gefreut. Oh, jetzt habe ich endlich auch ein 120 Hertz Screen und so. Und gucke mir das so an und denke so, ist ja gar kein Unterschied.
So.
Und dann habe ich aber das 12 Pro mal vor kurzem wieder in der Hand gehabt, weil ich habe das damals Martha gegeben und scroll da so durch und denk so, ach du Scheiße. Also du hast dich wirklich krass dran gewöhnt, was dir vorher nicht aufgefallen ist. Und umso mehr Beispiele, also du musst irgendwann mitziehen. Guck dir ein Zelda TOTK auf so einem großen Fernseher an. Du fällst ja vom Glauben ab. Das sieht ja teilweise durch die Kompromisse, die man halt auch machen musste, unglaublich scheiße aus. Und auch gerade mit der Weiterentwicklung der Screens. Damals hattest du halt Full-HD-Fernseher mit einem normalen LCD-Screen, der hier und da vielleicht auch mal noch eine graue Stelle hatte, weil die Ausleuchtung nicht so gleichmäßig war. Jetzt hast du aber mittlerweile einen anderen Standard mit OLED halt in dem Fall, wo wir wieder den Dreh zurückmachen. Und schließt dann aber eine Konsole an, die überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, so einen großen Bildschirm, aber Fernseher werden auch immer größer, zu bedienen mit so einer Klarheit von einem Bild, dann siehst du das einfach. So, und ja, das ist halt auch wichtig für die nächste Konsole. Das bleibt
natürlich, müssen die irgendwann mitziehen. Nintendo hat es nur irgendwie wie irgendwann zu Kunst gemacht, immer genau gerade so auf das Mini-Niveau nachzuziehen, dass es immer irgendwie noch so gereicht hat. Ne?
Ja, das stimmt, genau. Aber mittlerweile ist die Switch halt über 7 Jahre alt und das siehst du halt ihr auch an. Und deswegen war ich ja so hyped, dass ich meine Switch hier modden lassen habe. Weil es ist erstaunlich, wie gut die Spiele mittlerweile skalieren, einfach intern. Zelda TOTK zum Beispiel verliert keine Frames mehr, läuft mit 60 Frames. Aber viel wichtiger noch ist, dass die Auflösung nicht mehr runterskaliert ist, weil einfach genug Leistung dafür da ist, um diese Verpixelung, die ja manchmal wirklich, wenn viel los ist auf dem Bildschirm, wirklich auffallen auf so einem großen Fernseher.
Ja.
Und so eine Sachen fallen einfach auf. Und das ist einfach so eine Sache. Stell dir mal vor, keine Ahnung, irgendeiner, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber stell dir mal vor, Nintendo, genau. Nintendo würde jetzt noch mal so eine Konsole rausbringen, die wieder so ein Bild hat, wie zum Beispiel der 3DS damals. Den fand ich so schlimm. Wirklich, also von Auflösung her. Ich habe das erste Modell gekauft und dachte mir so, eieieiei. Also da brauchst du aber wirklich schon lange, um dich jetzt dran zu gewöhnen. Und sowas kannst du halt nur schwierig im Jahr 2024 nur bringen.
So, ja, der 3DS. Aber damals hat man es irgendwie nicht gemerkt. Das ist wieder so das Ding. Damals hat es halt keinen gestört. Ich finde, der 3DS wirkt gerade nur jetzt so im Nachhinein so schlimm. Aber damals, ich habe den 3DS Millionen Stunden gespielt. Es hat niemanden gestört. Jetzt, wenn man jetzt zurückguckt, stört es einen. Wii hat uns damals auch nicht so richtig gestört, weil es halt mehr so die Partykonsole war. Viele haben auf der Wii noch auf dem Röhrenfernseher gespielt und so.
Ja.
Das hat halt nicht so krass gejuckt. Jetzt im Nachhinein kannst du es dir kaum geben. Ne?
Ey. Ich schmeiß mal das originale Skyward Sword ein.
Ja.
Alter.
Also da muss man halt auch, wie du schon sagst, auch oft aufpassen, ob man Dinge rückwirkend betrachtet oder bewertet. Weil wenn du natürlich jetzt dich gewöhnt hast und du guckst jetzt zurück auf die Wii-Grafik und vergleichst sie mit PlayStation 3, ist da ein krasser Unterschied. Aber damals hat es nicht gestört, damals war es egal.
Also ich muss sagen, da komme ich jetzt wieder mit der Technikseite, aber die Wii war die erste Nintendo-Konsole, die ich nicht gekauft habe. Weil da habe ich ja gesagt, ich lasse mich doch hier nicht verarschen. Nochmal so ein blurry Bild. Ich habe mich so drauf gefreut, dass man endlich mal für damalige Zeiten natürlich, bis denn Twilight Princess irgendwann mal kam, aber das war ja zum Ende des Gamecubes zum Beispiel.
Mhm.
Aber zum Gamecube habe ich mich gefreut, dass die Spiele dann auch wirklich endlich mal detaillierter aussehen. So, weil es Nintendo 64 da wirklich mit seinen kleinen Texturen, mit dem Verschwommenen und so wirklich schon an einem Punkt war, wo du gesagt hast, also langsam wird es schwierig. Und genau darauf habe ich mich auch bei der Wii gefreut, weil ich denke, Nintendo-Welten zu erleben. Ich habe mir immer ein Zelda vorgestellt, wie du durch den Wald läufst und die Blätter verweht werden und so weiter und so fort. Klar, das ist alles Fantasie. Aber dann kam die Wii und da habe ich gesagt, nee, dafür gebe ich kein Geld aus. Ich habe keinen Bock. So, den 3DS habe ich mir gekauft wegen dem 3D-Effekt. Auch hier, technische Sache. Aber ich habe den damals aufgeklappt, den ersten noch, diesen hellblauen, diesen kantigen.
Ja. Geil.
Und hab gedacht, Alter, die Auflösung ist ja katastrophal. Also das weiß ich damals noch, dass ich damals schon gesagt habe, okay, das geht gar nicht.
Und ja, aber guck mal, 111 Millionen Leute sprechen eine andere Sprache, ne?
Ey, du, ich hab ihn doch auch gekauft. Also ich glaube nicht, dass...
Also ich meine die Wii jetzt gerade.
Ach so, ja, klar. Aber ich glaube auch nicht, dass jeder gesagt hat, ey, ist alles perfekt so, wie es ist. Sondern auch viele Leute werden dann gesagt haben, okay, ich spiele das jetzt, weil es geile Spiele sind, Galaxy, Skyward Sword, bla 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 bla. Und das waren auch die Spiele, die ich übrigens nachgeholt habe, sonst habe ich die Wii nie angefasst, so richtig. Aber nicht alle werden davon gesagt haben, das ist ja jetzt absolut geil, so wie die Konsole ist, sondern die werden.
Nee, aber die meisten halt, ne? Die meisten. Also ich muss noch mal erwähnen, zu Zeiten von Wii haben sehr viele Leute auf Röhrenfernsehern noch gespielt. Ich habe auf Röhrenfernsehern gespielt.
Ja, da war ich damals schon weg vom Röhrenfernseher.
Was?
Also ich war damals schon weg vom Röhrenfernseher.
Ja, aber die meisten halt nicht.
Ja. Und ich habe mich dann halt für eine PS3 entschieden. Das war auch meine erste Sony-Konsole damals.
Mhm.
Und aber auch, weil ich natürlich aus einem Freundeskreis komme, der genauso viel Faszination hat. Alter, ein Kumpel von mir hat sich die PlayStation 3 zum Launch gekauft und dazu gleich noch einen Flachbildfernseher mit 720p HD-Ready-Bild. Und ich saß davor und bisschen Kinnlade runtergefallen. Wirklich, das war so, wo ich dachte, wow, wie gut ein Konsolenbild aussehen kann. Und dann kam Nintendo mit der Wii. Und dann dachte ich so, nee. Also da war ich dann halt mal kurz abstinent von Nintendo. So, und Nintendo schafft es halt auch durch Verbesserung der Software, wie man auf der Konsole programmieren kann und so weiter und so fort, dass die Spiele immer noch ihren eigenen Stil haben und fantastisch aussehen. Was ich zum Beispiel total geliebt habe, ich habe mir jetzt neues Footage zu Epic Mickey angeguckt. Es sieht halt aus wie so ein Dreamcast-Spiel, nur in höher aufgelöst und so und hat einen total fantastischen Stil. So, und
ja.
Auch sowas, da habe ich richtig Bock drauf. So, ich mag sowas ja auch, aber irgendwann ist denn halt bei mir so ein Punkt überschritten mit TOTK in dem Fall, ohne Mod. Und deswegen, aber trotzdem, ich bin schon so gespannt, was Nintendo uns da präsentieren wird. Vor allem, und das kommt jetzt von mir, wie das neue Pokémon aussehen wird. Weil das wird hundertprozentig eine Parallelentwicklung für beide Konsolen. Und wenn, ich sag's hier, wenn Game Freak das wieder verkackt, ey, da verliere ich langsam den Glauben. Also da verliere ich nicht nur den Glauben an Game Freak, sondern auch an die Qualitätssicherung bei Nintendo.
Naja, warum sollte man davon ausgehen, dass sie es nicht verkacken? Das Einzige, was passiert ist, ist, dass sie jetzt...
Spiel werden wird.
Ja, aber sie haben jetzt... Ja, und? Das war doch Pokémon bisher egal. Die haben bisher nie sich Zeit genommen. Sie nehmen sich jetzt ein Jahr mehr Zeit. Ein Jahr mehr im Vergleich zu dem, was sie sich da vorgenommen haben, ist immer noch nicht genug. Und die sind so krass, also seit so vielen Jahren sind die da so abgebrüht gegenüber schlechten Spielen. Es gibt keinen wirklich großen Grund davon auszugehen, dass das jetzt nicht hässlich wird, das Spiel. Da muss halt erstmal geliefert werden, um davon. Also man hat ja im Trailer leider noch nichts gesehen, deshalb sind wir gespannt auf die ersten Trailer. Aber man muss im Moment bei der Pokémon Company, Game Freak und so echt vorsichtig sein, weil sie uns jetzt seit 12 Jahren gezeigt haben, dass sie das ist eigentlich nur Schrott kam.
Ja, deswegen, also ich bin da sehr gespannt. Also ich finde, für eine neue Konsole, man darf da einfach nicht enttäuschen. So, also Nintendo und auch die anderen Hersteller wie Sony, Microsoft, die verpflichten ja auch immer die Launch-Spiele mit den neuesten Features der Konsole auszustatten. Zum Beispiel, was ich erstaunlich finde, was sie auf der PlayStation 5 Pro ja jetzt durchgesetzt hat, sind diese adaptiven Trigger und die Rumble-Motoren, die sich ja auf der Nintendo-Konsole überhaupt nicht durchgesetzt haben. Und und deswegen muss ja eigentlich theoretisch Game Freak sagen, okay, wenn wir wirklich ein Launch-Spiel jetzt bringen, dann muss das auch ein bisschen der Hardware entsprechen, die wir jetzt bekommen. Aber vielleicht haben die immer noch einen extra Stand oder was weiß ich, der Pokémon oder der Game Freak-Chef bedroht da die Nintendo-Aktionäre im Hintergrund, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber naja, irgendein Hintergrund muss das ja haben. Aber gut. Kommen wir noch zu einer letzten Sache, und zwar machen wir jetzt den großen Sprung, den großen Techniksprung von einer Switch 1 zu einer PlayStation 5 Pro. PlayStation 5 Pro ist so gut wie bestätigt, haben wir auch schon drüber gesprochen, guckt da gerne in unsere älteren Podcasts. Die Leistung soll sich ungefähr verdreifachen, rein von den Teraflop-Zahlen, von 10 Teraflop auf 33 Teraflop. Also hier macht man nochmal einen großen Sprung. Was aber viel interessanter ist für mich, wie ich finde, gerade die PlayStation 5 Pro Enhanced Spiele, die es ja schon auf der PlayStation 4 Pro gab, dass sie so ein Label tragen durften und so, die werden wahrscheinlich gar nicht mehr so groß technisch sein, weil du kannst ja im Grunde genommen aussuchen, entweder dein jetziges Spiel kriegt ein Upgrade auf 60 Frames oder 4K oder beides, mehr Raytracing, und irgendeine andere Sache noch. Ist auch eigentlich erstmal völlig unrelevant. Oder muss mit der Skalierung, mit dieser neuen Skalierungstechnik, die wir jetzt auf dem PC ganz oft sehen, zusammenarbeiten. Und ich gehe mal davon aus, ich will es jetzt gar nicht so lange ausbreiten, rein auf die Hardware, sondern ich gehe davon aus, dass das der neue Standard werden wird. Auch auf der Switch 2, auch wenn die Hardware-Specs momentan was anderes sagen, wird in Zukunft gar nicht mehr so viel die reine Prozessor-Power sein, sondern einfach eine gute Skalierung, AI-Skalierung, den Vorhof übernehmen, sage ich mal. Wir werden in Zukunft zum Beispiel Mortals of Avium, dieses gefloppte EA-Spiel, was aber gar nicht so schlecht sein soll, habe ich gehört, bekommt jetzt auch eine Skalierung, dass wir aus derselben Hardware mehr Frames und mehr Auflösung rausziehen können. Und so genauso wird es auch bei der Nintendo Switch 2 kommen dann. die dann einfach durch AI-Learning die Bilder besser darstellt. Und alleine deswegen werden wir schon noch wahnsinnige Sprünge machen innerhalb dieser Konsolengeneration, was die Darstellung der Spiele angeht. Das wollte ich jetzt aber nur noch als Ergänzung zu unserem Nintendo Switch-Thema dazu packen. Das wollte ich jetzt gar nicht so lange ausbügeln.
Okay.
So, Tim, hast du noch was?
Ich glaube nicht, nein.
Nee, ne? Wir sind jetzt eigentlich ganz gut durch. Wir haben wieder 2 Stunden gelabert. Und Leute, guckt gerne bei uns auf steadyhq.com/nerdpodcast vorbei. Da gibt es immer noch das 30-Tage-Probepaket. Ihr müsst euch eins der Pakete aussuchen, was ihr eventuell dann auch über die 30 Tage verlängern wollt. Müsst ihr aber natürlich nicht. Da könnt ihr dann mal auch in unserem Premium-Feed reinhören. Und wir haben wieder ein paar fantastische Podcasts. Und vor allem, ihr könnt euch jederzeit eine Übersicht verschaffen, was auch in unserem Premium-Feed gerade los ist. Wenn ihr sagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher oder so, könnt ihr gerne auf X und auf Instagram gucken. Da gibt es dann immer so kleine Clips von uns. Da seht ihr auch den aktuellen Titel der Folge und da wisst ihr dann 1:1, was gerade hinter der Paywall abgeht. Wir würden uns freuen, wenn wirklich der ein oder andere noch dazukommen würde, denn wir müssen sehen, dass dieses Jahr das Projekt ein bisschen wächst. Wie gesagt, ihr könnt euch jederzeit und ohne irgendwelche Knebelverträge oder so, könnt ihr euch unseren unseren Bonusfeed mal reinziehen. Über Steady gibt es die 30-Tage-Probemitgliedschaft, über Patreon gibt es die 7-Tage-Probemitgliedschaft. Das ist leider plattformabhängig, das können wir nicht ändern. Und da könnt ihr dann mal richtig schön reinhören. Und wir sind jetzt mittlerweile hier mit dieser Folge, ist es die 318. Also das heißt, ihr habt eine ganze Menge Folgen und wir sind jetzt mittlerweile schon seit, ich muss mal gerade gucken, seit wann sind wir denn schon hier auf Nerd Podcast? Genau. Seit der 192 sind wir schon nerdpodcast.de und die kam raus am 17.08.2022 und wir hoffen einfach, dass wir es nach 1,5 Jahren schaffen, jetzt auch noch ein bisschen zu wachsen. Wir sind gerade, also vielen lieben Dank erstmal an alle, die bei Steady und auch bei Patreon unterstützen. Wir sind insgesamt 240 Unterstützer, die monatlich zahlen. Das ist eine Wahnsinnszahl. Trotzdem müssen wir natürlich auch sehen, dass wir das noch ein bisschen auf dem Wachstum kriegen. Vielleicht schaffen wir es bei Steady auf über 200. Vielleicht schaffen wir es dann bei Patreon auch mal noch 10 oder 12 Mitglieder mehr zu werden. Und ich würde sagen, wenn wir dieses Ziel erreichen, dann hauen wir nochmal einen Spezialpodcast raus. Ich habe da schon eine Idee, aber dazu später mehr.
Apropos Spezialpodcast, gut, haben wir nicht gerade erst die 300 gefeiert? Jetzt sind wir schon bei 318?
Ja, ja, wir bringen ja auch pro Woche jetzt, nee, Quatsch, pro Monat 7 Podcasts raus. Das geht ruckzuck.
Ja, krass. Ja.
Also das ist, ihr kriegt jede Woche einen neuen Podcast. Ich glaube, nur eine Woche hat mittwochs keinen Podcast, weil sich das dann zahlentechnisch nicht aufgibt. Aber wir haben jetzt 3 freie Podcasts im Monat. Wir haben da auch schon wieder was organisiert für das nächste Spezialthema hier am Sonntag.
Ja, ja, ja.
Haben wir jede Woche mittwochs kommt ein neuer Podcast, manchmal auch Donnerstag, je nach Aufnahmezeit, aber auf jeden Fall jede Woche kriegt ihr dann noch im Bonusfeed einen neuen Podcast. Also es geht ruckzuck, ne? Also das ist, wir sind hier schon, ihr habt einen richtig schönen Backkatalog. Ihr könnt dann natürlich auch alle hören, die im Backkatalog sind. Gut, aber es gibt eine Spezialstufe in dem Fall, die wir hier am Ende jeden Podcast vorlesen. Das sind denn die Leute, die 10 bzw. 12 Euro Mitglieder, die dann sagen, okay, ich feiere euch ganz doll. Und das werden erstaunlich viele. Die Liste wird immer länger, die wir hier vorlesen müssen.
Gut so.
Sehr gut. Da würde ich einfach mal mit den 10 bzw. 12 Euro Mitgliedern anfangen. Das ist der Primebox, der Robin306, der Mike Hubenkamp, der David Mechler, Christian Schicho, Mipa, Seriogael, Michael Bormann, Nightbert, The Real Sudefan, Njom Njom Njom, Arthur Frese, Machtbrock22, JD1988, Ape Fiction, Timo Jünger und ganz neu mit dabei, Micky Mehl und Arnold Galvas. Dann haben wir noch die 15 Euro Leute, den Janis Just und den Pitchen und dann haben wir nur noch einen Tim.
Der Axel Swiss mit seinem 25-Euro-Paket. Vielen Dank, ihr alle.
Genau. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß. Ihr könnt gerne eure Meinung zu jedem Podcast, was wir hier so besprechen, vielleicht rede ich ja auch die ganze Zeit nur Scheiße. Kann ja sein, ne?
Ja, tust du, aber ja, dafür sind die Leute ja da.
vielleicht habt ihr eine komplett andere Meinung, ihr sagt, was redest du denn da für einen Quatsch? Auch 4K, absolut kein Ding auf der Switch 2, könntest du komplett knicken. Dann sagt uns das ruhig, ja? Wir freuen uns über Kommentare und wir werden sicherlich auch demnächst mal wieder eine Kommentare-Folge machen. Der Edge zum Beispiel kommentiert momentan ganz viel. Beim Ritter Kaktus ist momentan ein bisschen ruhiger, aber gut, der gibt auch ab und zu mal wieder was ab. Aber wir würden uns natürlich auch freuen, neue Stimmen wahrnehmen zu dürfen. Gut, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.
Tschüss.